Nee, aber das größte Ding ist ja, du hast die Function als First Class Citizen schon seit immer.
Ja. Ja, okay.
Und das macht ja schon viel mit so einer Sprache. Ja,
das macht einfach was mit so einer Sprache, oder Holger? Das geht nicht einfach so spurlos an so einer Sprache vorüber.
Auto Weird FM.
Auto Weird FM. Diese Folge wird euch ausgeliefert von unserem Unison Backend, in dem die Daten nicht aus einer Datenbank ausgelesen werden, sondern mit in der Laufzeit direkt vorhanden sind. Speichert euch das Bookmark zu dieser Folge am besten direkt in Delicious ab, denn hier sind wieder Benedikt Dritter und Holger Große-Plankermann und wir gehen in die nächste Runde.
Wo hast du denn diese Ansage, aus welchem Pocket hast du die denn rausgezogen?
Ja, die habe ich mir auf Pocket abgespeichert, dann konnte ich die nämlich auch unterwegs lesen.
Das ist ja geil, das ist ja nicht so schlecht. Boah, ich sehe, das ist ja voll der Ausschlag hier. Ja,
Holger, was sagst du dazu, dass diese Ansage nicht zu deinen Kosten ging? Du warst überrascht, oder?
Ich habe die ganze Zeit gewartet auf den Einschlag. Ja. Ich habe schon meine Tränen, wollte schon wegwischen, aber leider, ja. Aber das kommt jetzt dann.
Nee.
Ich zittere wie so ein Reh, wie so eine Gazelle von dem Scheinwerfer.
Nee, alles gut. Ich habe auch über die Ansage nachgedacht, die ist mir so in den Sinn gekommen. Ich dachte mir, die geht gar nicht auf Holgers Kosten. Das ist auch mal was Neues, kann man auch mal machen.
Also es bricht eine neue Ära an.
Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen.
Ach so.
Aber
eine neue Ära? Ich glaube schon.
Ja, wir sitzen hier schon wieder zusammen, nach gar nicht allzu langer Zeit, was ich auch irgendwie...
Das alleine wird aber der Hörer auch nicht, der Hörer an sich...
Wird es nicht mitbekommen. Aber nichtsdestotrotz sitzen wir jetzt schon wieder zusammen.
Ja.
Und
das war jetzt auch ein bisschen schnell irgendwie, oder?
Ja, also...
ein bisschen Distanz brauchen wir auch.
Das denke ich auch, weil ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich dir erzählen soll irgendwie. Ich würde dich aber trotzdem ganz gerne fragen, was du am Wochenende alles mit Unison programmiert hast.
Oh, ich habe mich mit dem Unison-Entwickler, habe ich mich unterhalten. Mhm. Und wir haben mal überlegt, wie man Person.safe implementieren kann. Und wir hatten direkt mehrere Monaden, die das dann tun werden. Ja.
Ja. Ich habe das Gefühl, der Unison-Funk ist bei dir nicht übergesprungen, ehrlich gesagt.
Ich bin noch nicht so überzeugt. Bist du überzeugt?
Ja. Ich glaube, ich muss noch mal besser verstehen, was eigentlich die Zielsetzung ist. Das war so ein bisschen kryptisch, ehrlich gesagt.
Ja, du hast es auch so ein bisschen im Nebulösen gelassen.
Ja.
Ja. Ja. Ich überlege gerade, ob du mal kurz da auf den Knopf drücken kannst.
Auf welchen Knopf?
Auf den auf diesen orangen Knopf da.
Ja, kann ich.
Weil sonst beschwerst du dich ja später wieder, dass wir hier Neues auf der Aufnahme haben.
Ach so. Der Holger, der große Plankermann, stolpert hier völlig technisch unvorbereitet in die Folge rein. Und wer muss es hinterher wieder in der Postproduktion richten? Der Benedikt.
Das mag sein, aber ja, ich habe mich ein bisschen erschrocken, dass das von der Monitor ausgeht.
Ja.
Das muss ich zugeben. Ja, wie war dein Wochenende?
Wochenende war ehrlich.
Du hattest kein Wochenende, du hast durchgekloppt.
Ich habe durchgekloppt und zwischendurch habe ich aber auch einfach mal nichts gemacht, ehrlich gesagt.
Oh, nichts.
Ich habe sehr viel rumgelegen und mich ausgeruht. Ich habe extrem viel Pokémon-Schwert gezockt. Ich suchte gerade ein bisschen Pokémon-Schwert, ehrlich gesagt. Es weckt Erinnerungen an meine Kindheit. Ich war ja.
Aber ist das nicht Pokémon-Schwert und Schild?
Genau, es gibt ja immer zwei. Von jenen, oder manchmal auch drei von den Pokémon-Spielen. Also die allerersten Spiele,
Der Trainer und der Getrennte?
Nee, das sind halt zwei unterschiedliche
Editionen. Es sind immer zwei. Der Meister und der Apprentice.
Ja, oder manchmal sind es auch drei bei den Spielen, von daher.
Ach so.
Genau, erste Edition, Leute werden sich noch dran erinnern können, war natürlich Rot und Blau.
Mhm.
Und was ich ein bisschen verwirrend finde, weil bei der Roten und der Blauen Edition hatte man trotzdem die Wahl zwischen drei Start-Pokémon. Und auf der roten Edition war das Feuer-Pokémon drauf, auf der blauen Edition war das Wasser-Pokémon drauf, aber es gab keine Edition für das Pflanzen-Pokémon. Findest du das nicht auch total verwirrend?
Ich habe dir gerade nicht zugehört. Was, kannst du bitte nochmal wiederholen?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Pokémon Schwert und Schild. Ja.
Geil.
Was ist mit dir? Hast du deine Switch? Welche Farbe hast du da genommen?
Ich bin ja noch nicht weiter auf, bei dem Thema. Ich habe stattdessen James Hoffman Videos geguckt und weiß jetzt, wie Crema funktioniert.
Mm. Ja, das war ein ziemlicher Krämer Deep Dive, ne, am letzten Wochenende.
Das war ganz gut, ja.
Ich habe mehr über Krämer gelernt, als ich mir jemals in meinem Leben hätte vorstellen können, über Krämer zu lernen.
Ja, das war also Öl ist auch, Öl arbeitet gegen die Krämer, habe ich jetzt gelernt, ja. Also Leute,
deshalb Arabica macht schlechtere Krämer.
Das ist richtig,
weil Robusta hat einfach weniger Öl.
Das ist richtig, ja. Ja, aber dunkler geröstet ist dunklere Creme. Mhm. Ja, und hier Marmorierung ist auch nicht gut. Ja, egal. Mhm. Nee, wir haben uns gerade erst gesehen.
Wir haben uns auch ein bisschen leer gequatscht, ne?
Ja, man merkt das auch gerade.
Wir sind nicht so auf der Höhe, aber ich glaube, das kommt gleich.
Meinst du, wir müssen jetzt schon das Bier eingießen?
Mein Gefühl ist, es kommt dann einfach gleich direkt.
Meinst du?
Ja, vor allen Dingen, wenn ich sehe, was du da wieder für Knallerbiere ausgepackt hast, das regt direkt meine Heiterkeit an.
Hast du direkt einen Speichelfluss?
Ja, so ungefähr.
Sehr gut.
Vielleicht wird es auch diesmal einfach eine sehr kurze Vorrede und dann geht es direkt intensiv in die Folge mit starken Thesen, guten Argumenten und dass wir ein gutes Gespräch miteinander haben.
Das wäre ja die erste Folge. Komm, weißt du was? Ich halte dich einfach nüchtern nicht aus.
Ja.
Ich habe mal was mitgebracht hier.
Ja, da hast du letztes Mal schon von erzählt und da war ich auch schon ein bisschen neidisch, dass du das ohne mich getrunken hast. Deshalb freue ich mich jetzt umso mehr.
Ja, ich habe nämlich hier aus dem Sauerland frisch importiert. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch überall. Aber damals, als ich es besorgte, vor mehreren Jahren, vor ein paar Wochen, das neue Bier aus dem Hause Veltins nennt sich Helles Pülleken. Mhm. Veltins ist ja, wie wir alle wissen, und da gibt es keine zwei Meinungen, das beste Bier der Welt. Mhm. 5,5 auf der nach 5 begrenzten, abgeregelten, trotzdem nach oben offenen hier Dings Untappd-Skala.
Ja.
Dann gab es ja dieses Grevensteiner, was der letzte Kack ist. Da sagen wir, oh, das schmeckt immer so mild, das schmeckt einfach nach nichts. Also wenn ich, das ist mild, also was Mineralwasser ist auch schon schön mild. Oder?
Und aber nicht, wenn da zu viel Kohlensäure drin ist. Meine Oma hat immer gesagt, das ist dann so scharf.
Ach so, na gut. Ne. Und das helle Pülleken sollte sich, also erstmal der Name Pülleken ist ja sauerländisch, das finde ich schön. Ne. Mhm.
Und so ein Pülleken hat man auch klassischerweise auf seinem Schopf stehen. Ne?
Das ist richtig, ja, das fand ich, fand es erst, ja, sag du mir, wie es findest.
Genau, wie ich es geschmacklich finde, sage ich dir gleich, wenn wir es probiert haben.
Oh, guck mal, das funktioniert also nicht.
Der Öffner ist anscheinend scheiße. Mhm. Woran es mich erinnert, ist ehrlich
wir
gesagt...
Wir trinken das Pülleken natürlich aus dem Pülleken, ne?
Natürlich. Woran es mich erinnert, ist so ein bisschen das Bierchen von Stauder. Mhm. Und da denke ich gerade so, da sitzt dann so jemand im... zum Wohl.
Prösterchen.
Ich erzähle die Geschichte gleich weiter.
Ah. Ja, das finde ich gut, dass du den ersten Schluck richtig genießen konntest.
Ja.
Prima.
Zum Wohl.
Ja.
Ich stelle mir gerade so vor, du genießt halt nicht so. Ah, doch.
Nee, das Ding ist, ich fand das erste Pülleken fand ich ganz brauchbar. Mhm. Wobei, wenn ein Satz schon anfängt mit das erste Pülleken, fand ich ganz brauchbar. Das zweite war grandios. Nee,
ich muss sagen, die Flasche hat ein sehr interessantes Format.
Mhm.
Die hat eigentlich die Anmutung wie so eine 0,5er Flasche, ist aber 0,33 und ist relativ gefühlt, ist der vom Durchmesser her geringer als so eine normale 0,33 Bierflasche.
Mhm.
Ich weiß nicht, es erinnert mich so ein bisschen wie aus so einer kleinen Babyflasche trinken.
Ja.
Es ist ein ganz seltsames Gefühl, diese Flasche in der Hand zu halten.
Ich finde.
Nimmst du das auch wahr, dieses Gefühl?
Das ist richtig, aber es gab früher gab es diese Warsteiner-Pullen auch in dieser Größe, glaube ich.
Ja.
Von daher, mich als Sauerländer alienated das nicht so.
Ja.
Aber dann sag du jetzt mal was, wonach schmeckt's denn?
Wonach schmeckt's? Puh. Ich guck mal, ob hier hinten was draufsteht oder ein Tipp draufsteht, wonach das schmecken soll.
Also,
es ist ja ein helles, offensichtlich. Steht da drauf. Ich finde, es schmeckt eigentlich wie so ein relativ belangloses, normales Bier.
Ich finde, es schmeckt einfach nach nichts irgendwie. Also,
es schmeckt schon nach ein bisschen was. Es ist so eine gewisse Herbe. Es ist jetzt nicht so ein Wasserbier wie ein Warsteiner oder so.
Ja, für Herbe habe ich überhaupt gar nicht irgendwie.
Das ja, Gefühl. Aber ne, so eine angedeutete, ich möchte gerne herb sein, Herbheit.
Ja, aber das also ist. Ja, also man kann es entspannt trinken, könnte man jetzt.
Ja.
Also ich will jetzt nichts gegen die beste Brauerei der Welt sagen. Mhm. Die können sich ja irgendwie.
Das ist doch gar nicht von König Pilsner, oder?
Ach, richtig, aber können die bei Fellnis nicht einfach mal ein vernünftiges IPA brauen? Mhm. Einfach mal was Vernünftiges machen?
Einfach mal so eine Kollabo mit Sierra Nevada machen, ne?
Nee, die machen eine.
Dann kriegt ja sogar Bitburger ein gutes Bier hin.
Ich denke, die machen eine Kollabo mit hier Frau Grohe.
Das wäre natürlich epic.
Das wär episch.
Ja.
Leute von Feltins, solltet ihr das hier irgendwie hören, auf irgendwelchen Wegen, bitte. Achso, du irritierst mich gerade mit. Na gut. Ich weiß nicht, was du vorhast. es haut mich nicht um. Es ist für mich ähnlich belanglos wie der Grevensteiner.
Ja. Ich wollte noch kurz meine Geschichte zu Ende erzählen, die ich gerade irgendwie angefangen habe. Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an das Stauder Bierchen. Und da kann ich mir so richtig vorstellen, wie die da so im Vorstandszimmer bei Feltins sitzen und einer sagt, boah, hier die von Stauder, die haben jetzt ja dieses Bierchen. Das ist irgendwie jetzt so eine neue Art und Weise von Bier. Und dann sagen die so, oh nee, das dürfen wir jetzt aber nicht so verpennen wie den ganzen Craft-Bier-Trend. Wir müssen jetzt sofort auch sowas machen. Los, Kienzle, renn los und mach uns ein neues Bier.
Aber das Bierchen von Stauder finde ich sogar ganz gut. Weil das schmeckt aber.
Ja, das hat so diesen Zitrus-Aromen,
ja.
Ne?
Ja, das. Ich war aber auch
überrascht. Da schmeckt man ganz klar den Cascade-Hopfen nämlich raus.
Ja, klar. Ja, klar. Und da war ich auch ein bisschen überrascht von mir, dass ich was Positives über Stauder zu berichten habe. Ja, aber genauso habe ich jetzt ja was Positives über Bitburger zu berichten.
Ich bin, Stauder bin ich auch nicht so ein Fan von, muss ich.
Da kam ich aus dem. Nee, Gott, den Wortwitz verstolper ich jetzt aber mal.
Ja, ich würde sagen, damit starten wir heute gemächlich ins Bier.
Ja, komm, aber es wartet noch ein bisschen.
Es wartet Großartiges hier auf uns. Und so viel wie da steht, wird die Folge mindestens 2,5 Stunden lang werden, damit wir das alles austrinken können. Ich glaube, damit haben wir es schon, oder? Damit können wir eigentlich schon anfangen.
Wir haben 11.
Bist du schon warm? Bist du schon warm? Sind wir schon bereit?
Ich weiß es nicht. Naja, nee, irgendwie nicht. Ich dachte mal, ich könnte mich noch so ein bisschen hinter so ein bisschen sinnlosem Gequatsche verstecken.
Du brauchst das so ein bisschen, ne?
Du musst ein bisschen warm zu werden.
Musst so ein bisschen reinkommen irgendwie.
Ja, ja. Ja, du bist ja natürlich immer sofort da.
Ich komme die Showtreppe runter und dann geht's los.
Da hier wird sofort die Nerzstohler wird sich über den, um die Hüften geschwungen. Thomas Gottschalk schnell zur Seite gekickt. Mhm. Und ich sitze immer noch irgendwie betrunken im Orchestergraben. Ja, das ist es. Na gut, nee, ich weiß auch nicht, was wir jetzt noch groß erzählen sollen. Ja. Thema.
Wir haben uns aneinander irgendwie so ein bisschen satt gesehen auch, ne? Da gibt es einfach nichts mehr zu berichten.
Ja.
Ich sag mal, durch Corona gibt es ja eh weniger zu berichten. Da kann man auch nichts erzählen und wenn man sich erst letzte Woche gesehen hat, dann ist es irgendwie, dann hat man sich auch nichts mehr zu sagen, so richtig.
Ja, wir sind ein altes Ehepaar sind wir jetzt hier.
Ja, deshalb starten wir einfach mal ins Thema. Und zwar hatten wir letzte Mal versprochen, dass wir noch die acht wichtigen Thesen von Holger hier in die Folge reinbringen. Mhm. Thema der letzten Folge, wer sie nicht gehört hat, war, was müsste eigentlich mal revolutioniert werden?
Ja.
Welche Dinge sind so oll und eingemufft, dass man da mal was tun muss und dass man einfach mal neu erfinden muss?
Ja.
Und Holger ist natürlich losgezogen und hat ein Manifest der Revolution geschrieben,
ja,
in der alle Dinge drinstehen, die revolutioniert werden müssen. Und wir hatten versprochen, hoch und heilig, dass wir die in dieser Folge bringen. Und natürlich haben wir uns entschieden, das nicht zu tun.
Stattdessen. Ich kann sie kurz vorlesen und ja.
Möchtest du sie kurz vorlesen? Einfach nur so als Stichpunkte reinwerfen und dann machen wir mit dem eigentlichen Thema weiter oder verrennen wir uns da direkt?
Komm, nee, ich kann das tun. Ich lese
einfach. Na gut, wir haben es versprochen, dann werden die wenigstens einfach kurz vorgelesen. Dinge, die revolutioniert werden müssen von Holger Große-Plankhammern.
Also, ich lese von oben Revolution, habe ich eine Liste. Da steht drauf, erstes Datenbankzugriff, da haben wir mal gesprochen. Dann habe ich geschrieben, kollaboratives Entwickeln steht dabei. Dann steht Mobilität dabei. Da steht Testberichte steht dabei, da steht Jobplattformen dabei, da steht Backups dabei, es steht Encoding dabei und es steht Datum dabei. Mhm. Punkt, fertig. Möchtest du was dazu sagen? Nein.
Datum, interessant.
Datum, ja?
Ja.
Datum.
Alles sehr interessante Punkte, über die ich gerne mit dir gesprochen hätte, aber wir haben uns entschieden, dieser Folge einen anderen Twist zu geben.
Mhm.
Und zwar haben wir uns gedacht, wir sprechen einfach mal darüber, wo erleben wir denn gerade die Revolution oder wo haben wir die Revolution vielleicht gerade hinter uns? Was sind Dinge, die gerade, wie sagt man, umwälzende Veränderungen erlebt haben oder dabei sind, die zu erleben? Und natürlich wagen wir auch wieder den Blick in die Glaskugel und sagen, was als nächstes auf jeden Fall revolutioniert wird. Bestimmt.
Tun wir das. Na gut. Dann, ja. tun wir das. Du guckst mich so erwartungsvoll an. Soll ich
du hast doch bestimmt jetzt eine Liste mit mindestens 12 Punkten, oder?
Ich habe eine Liste mit 5 Punkten.
Das ist cool. Ich habe nur eine Liste im Kopf, die ich dir auch schon über den Äther geschickt habe.
Mehr hast du nicht zu bieten. Damit willst du eine ganze Folge bestreiten? Das ist, Leute, da können wir ja gleich aufhören hier. Das ist ja, du bist hier gerade 3 Stunden lang durch ganz Düsseldorf gefahren. Da kann dir dann wohl noch ein Punkt noch eingefallen.
Ein Punkt ist mir auch gerade noch eingefallen.
Leute. Also, du hast doch so viel Zeit, während du die Showtreppe runtergehst.
Ja.
Während du dir die Nerzstuhler über den... Okay, egal.
Soll ich einfach mal mit dem einen Punkt machen, der mir noch unterwegs eingefallen ist, um dich jetzt kalt zu erwischen?
Ich will jetzt jegliche Form von Überraschungsmoment hier nehmen, weil ich sehe dich schon so fies grinsen, das würde mich...
Ja. Okay.
Revolution Happened, habe ich das Ding hier genannt.
Ah ja.
Und wo die Revolution schon passierte, relativ langsam, ist im Bereich der funktionalen Programmierung.
Ich dachte, du kommst jetzt mit den Komponentenmodellen, ehrlich gesagt.
Das vielleicht auch, da können wir gleich noch drüber reden.
Ist nicht React eigentlich auch eine Neudenkung des Komponentenmodells?
Da hatte ich drüber nachgedacht, ob ich das bringe. Weiß ich nicht. Müssen wir da wirklich drüber reden? Muss ich jetzt nochmal die Definition von Komponentenmodell rausgraben? Will dir das Spaß machen?
Holger, du hast da eine Diplomarbeit zugeschrieben zu dem Thema.
Ja. Das ist richtig. Nee, vielleicht. Ja, das geht in die Richtung. Aber ich sag mal, man kommt. Ich rede jetzt wirklich. Du hast einfach mein Thema einfach so komplett weggedrückt. Das
Das liegt auf dem Stack.
Das liegt auf dem Stack, sehr schön. Nee, UI-Komponenten, ja, das ist richtig, das ist ja auch ein Komponentenmodell, sowas wie damals die Java Beans. Mhm. Hier Java Dingsbums Beans, hier, wie heißen sie?
Enterprise
Beans? Nee, das View-Ding, da gab's doch, die heißen doch Java Beans, oder nicht? Die Swing Beans, womit ich. Oh, ich weiß es nicht mehr. Der Andreas wird das jetzt wissen. Hm. Andreas, sag's doch jetzt mal. Vielen Dank. So hießen sie nämlich.
Wir bräuchten den Andreas so wie bei Harald Schmidt. Da gab's doch immer den einen Typ, der irgendwie in der Ecke
saß. Der Manuel Andrack, ja.
Ja.
Nee, also die, da gab's doch halt so ein Konzept, dass du konntest doch so ein, über so ein View-Builder konntest du doch so UIs zusammenbinden.
War's nicht bei NetBeans oder so?
Unter anderem. Und die Backing Beans davon, das waren halt dann die Java Beans. Mhm. Jetzt, oh, Leute regen sich schon wieder auf, egal. Und das ist in React und auch in Angular von mir aus, ist so der Punkt, zusammenstöpseln, das war ja damals so das große Ding, ich kann alle zusammenstöpseln, dass der Komponentenmarktplatz, zumindest der UI-Komponentenmarktplatz, und das kann ich jetzt schon besser machen.
Ja.
Das funktioniert schon besser, das funktioniert schon ganz gut.
Ist der Komponentenmarktplatz schon da?
Der ist schon da. Ja, der ist da in der Tat da. Ich kann noch, ich weiß nicht, ob ich was kaufe, aber zumindest, ich kann mir irgendwas Beliebiges von GitHub runterladen und ratzdifatz habe ich so ein React-Shop-System eingebaut.
Ah, krass.
Ja, das geht total einfach. Da muss ich nur so ein bisschen was. Bisschen
so ein paar Komponenten einfach nur zusammenstecken.
Ein bisschen, ne? Nur Theme nur ein bisschen anpassen und dann habe ich das schon. Das geht. Aber das, was man damals, man wollte ja auch sein ganze Korba-Schmunz ist, dass ich vielleicht auch mein Backend, dass ich endlich mal nicht mehr, dass der leidige Backend-Entwickler nicht immer noch seine Vorschleife selber von Hand schreiben muss. Mhm. Das haben wir doch auch mit dem ganzen Cloud-Gedöns. Ich kann mir mein Backend auch zusammenklöppeln.
Ja, ich muss sagen, da kenne ich mich erschreckend schlecht mit aus, aber dieses Backend as a Service Stichwort ist in meiner Filterbubble auch schon ein paar Mal aufgetaucht. Ich weiß aber leider nicht sehr viel davon zu berichten. Ich weiß nur, dass das wieder so ein Thema wäre, wo der Alexander uns wieder auf die Finger haut, wenn wir da Unsinn erzählen.
Das ist richtig, ja.
Deshalb übernimm du das doch, weil du da Experte bist in dem Bereich.
Ach so, weil ja, kann das,
ich habe überhaupt keine Ahnung, was da in dem Bereich so geht. Ehrlich gesagt, da habe ich so ein bisschen, wenn da eine Revolution stattgefunden hat, dann habe ich sie leider verpasst, ehrlich gesagt.
Oh, das ist jetzt wieder auch so ein Punkt, wenn wir jetzt da Mist erzählen, dann geht der Alexander auch so durch die Decke wieder. Zumindest in dem, ich formuliere es mal vorsichtig, da haben wir wahrscheinlich auch unterschiedliche Blickwinkel drauf. So aus meinem Blickwinkel sage ich jetzt drauf, es gibt da eine bestimmte große oder kleine Nische, die sich, für die das funktioniert, dass man das Backend sich zusammen konfigurieren kann, zusammen in Anführungsstrichen konfigurieren kann, wo ich vielleicht weniger Komplexität habe, vielleicht andere Komplexität, wo mein Backend sich zumindest anders verhält wie vorher, wie man dazu kannte vielleicht, und wo ich vielleicht weniger manuellen Programmieraufwand habe. Mhm. Also keine Ahnung, sowas wie Authentifizierung, Autorisierung kann ich mir dazu konfigurieren, sowas wie vielleicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob eine Benutzerverwaltung, sowas wie, keine Ahnung, also halt so Sachen, die man immer wieder in jedem Projekt gleich macht.
Ja.
Das geht vielleicht. Ja. Darauf wollte ich hinaus, aber sonst, ich meine, wenn ich mir jetzt so React angucke, das ist jetzt ja erstmal unabhängig vom Betreiber.
Ja.
Das heißt, das ist ja quasi das Programmiermodell, ist was anderes. Wenn ich mir jetzt so ein Backend angucke und jetzt unabhängig von Cloud, habe ich das denn auch bei so einem Spring Boot Backend? Kann ich da auch irgendwas mir zusammen konfigurieren? Kann ich ja fast auch schon. Oder?
Da gibt es ja start.spring.io.
Genau, das geht da ja letztendlich.
Dein Backend-Marktplatz.
Ja, aber das ist ja so frotzelig, ich das jetzt hier abqualifiziere. Ja, da sind wir auch schon weiter mit. War das eine Revolution? War Spring Boot eine Revolution?
War vielleicht eher der nächste logische Schritt in einer anhaltenden Evolution.
Vielleicht, ja. Hat allerdings dazu geführt, dass niemand mehr über Backend Alternativ. Also Spring Boot ist ein dermaßener Platzhirsch.
Ja,
zumindest
da weiß ich immer nicht, ob das vielleicht auch so ein bisschen unsere Filterbubble ist, die dafür sorgt, dass das so wirkt.
Ja, vielleicht, ja. Aber was war dein Punkt jetzt? Dein Punkt war Komponentenmodelle. Du wolltest irgendwie. Haben wir da eine Revolution hinter uns? Also in dem Sinne, ja und nein, hätte ich jetzt gesagt. Ja, wir sind da näher dran als jetzt, wann war das? Um 2095, was weiß ich. Aber ich glaube, dieser Traum von damals, dass ich meine Systeme einfach nur zusammenstöpseln kann, da sind wir jetzt wieder bei einem Thema, was ich jetzt schon mal bei ein paar Folgen mal angeteasert habe, was so unter dem Radar von AutoFM stattfindet, was aber noch nie so in der Folge wirklich stattgefunden hat und dass wir auch mal demnächst mal in so einer Folge mal verwursten müssen. Mhm. Dessen Namen ich jetzt aber nicht traue, weil ich dann sofort wieder aus dem Maul kriege.
Ich weiß, welches Thema du meinst.
Das Thema Low, No Code wäre dann so ein Ding. Aber ja, keine Ahnung, da haben wir beide, glaube ich, nicht so.
Aber wo du sagst, einfach aus Komponenten zusammenstecken, wenn man sich heutzutage eine moderne, auf AWS basierende Architektur von einer Anwendung anguckt, dann hat man auch das Gefühl, dass man da nur irgendwelche Dinge, die fertig sind, zusammensteckt, oder? Da hat man hier irgendwie so ein S3 und da hat man irgendwie so ein Message Service und da hat man irgendwie ein Lambda und da hat man irgendein Gateway und eigentlich fragt man sich, okay, wo ist denn eigentlich die eigentliche Business-Logik von meiner Anwendung da noch geblieben?
Ja, aber das meine ich mit die Komplexität ist dann woanders. Also das du hast das die Komplexität im Zusammenstecken und in einer noch größeren Verteilung, in einer noch größeren Asynchronität vielleicht. Ja, weiß ich nicht. Also diese Puzzle-Metapher passt dann zumindest noch nicht ganz, aber wir sind da näher dran, glaube ich.
Also keine Revolution bei den Komponentenmodellen, eher ein sich langsam herantasten.
Ja, das ist richtig. Ist halt die Frage, ob das, ja, ich weiß immer noch nicht, ich habe gerade einen anderen Gedanken, deswegen muss ich gerade mal stocken. Wir haben ja aus Gründen im Vorfeld schon über Webseiten geredet und über Hosting-Plattformen mit lustigen Namen. Mhm. Was ich da kann ich mir durchaus schon meine Webseite oder meine Applikation zusammenklicken, ohne dass ich jetzt so wahnsinnig viel konfigurieren muss, habe relativ viele Einschränkungen, die ich dann machen muss. Aber ich kann Sachen zusammenklicken, sodass die ganz gut aussehen und funktionieren.
Ja.
Und das wäre ja schon so in dem Sinne von diesem Komponentenmarkt. Mhm. Also etwas andere Domäne, das ist jetzt nicht, keine Ahnung, mein Kundenvalidator, den ich da irgendwie austauschen kann.
Ja.
Aber das geht natürlich auch schon in die Richtung. Ist das eine Revolution? Weiß ich nicht. Auch eher für mich ein logischer Schritt, aber das weiß ich noch. Damals, als ich für meine Stammkneipe die Webseite gemacht habe, in PHP noch, das war furchtbar. PHP ist echt furchtbar. Ja. Also das war, und dann, da hat mir die Frau des Wirts noch damals gesagt, Holger, mach dich selbstständig, ich habe eine Riesenidee. Und da beteiligst du mich dran, ich habe eine Riesenidee. Mach mal sowas, dass man so Webseiten einfach zusammenklicken kann. Ist das nicht eine Riesenidee? Okay, das ist ja. Das
kann nicht so schwer sein, oder?
Das kann nicht so schwer sein. Ja, okay, na gut. Das mache ich mal eben am Wochenende.
Ja, ich glaube, die Leute da draußen warten jetzt eigentlich nur noch darauf, dass du endlich sagst, wie der Squarespace Code ist, damit sie da einen Rabatt bekommen.
Ach so, das. Ja, dafür müssen sie beim James mal auf dem YouTube-Dingsbums vorbeigucken.
Okay, ich habe so ein bisschen dein Thema gehijackt. Du wolltest eigentlich sagen, wir haben in der funktionalen Programmierung bereits die Revolution erlebt oder hinter uns.
Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Revolution ist oder ob wir vielleicht reden wir auch nur von Evolution, vielleicht reden wir bei Hey.com auch von Evolution und nicht von Revolution, aber wenn die das so rebranden, können wir das vielleicht auch tun. Mhm. Worauf ich hinaus möchte, die funktionale Programmierung wandert in den Mainstream. Sie ist noch nicht wirklich da, aber ich kann zumindest in Java, es gibt zwei Gruppen von Leuten, die sich aufregen, das finde ich großartig. Es gibt einmal, das ist ja keine funktionale Programmierung, weil ich habe ja keine Monaden, und der andere sagt, funktionale, was, irgendwie muss ich Punkt streamen, der immer ja nie. Also finde ich großartig.
Holger Große Plankermann, der Mann, der es schafft, direkt zwei Gruppen auf einmal auf sich.
Ja, nein, aber auf jeden Fall, ich kann, was früher Ruby und Konsorten oder von mir aus auch noch früher nur Haskell oder nur Lisp vorenthalten war, geht jetzt auch in Grenzen in Java. Und ich kann viele Programmierparadigmen, auch sowas, keine Ahnung, Immutability vernünftig mit Collections arbeiten. Das geht jetzt in Java auch mittlerweile, seit einiger Zeit, aber ist so ein bisschen in den Mainstream gerutscht. Und wenn wir uns jetzt auch dann den ganzen React-Quatsch angucken oder den ganzen JavaScript-Quatsch, da ist über die Hintertür auch sowas, so die ganzen funktionalen Konzepte sind da halt auch reingerutscht. Und da ist halt sowas, speziell in React ist Immutability ja eine große Sache. Mhm.
Ist natürlich schlecht, wenn man sich überlegt, das mit einer Sprache wie JavaScript umzusetzen. Ne?
Ich finde deine qualifizierten Kommentare finde ich gut.
Da möchte ich kurz eine Geschichte erzählen, wo ich mich wieder so über JavaScript aufgeregt habe. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, wie ich das in die Folge reinbringen soll.
Und deswegen
Ich habe einfach bei Twitter letztens ein Foto gesehen einer NPM-Library, die heißt isOdd. Die hat 59 Millionen Downloads und alles, was sie macht, ist eine Funktion anzubieten, die heißt isOdd, die einem sagt, ob eine Zahl ungerade ist oder nicht. Okay. Da habe ich gedacht, haben diese Leute eigentlich die Kontrolle über Leben verloren? Es gibt ein Symbol, mit dem man das rausfinden kann, ob etwas ungerade ist oder nicht.
Ja.
Boah, da muss ich erstmal das Bier hier trinken, ey. Mein Gott, mein Gott.
Ja, es soll Entwickler geben, die sind, sagen wir mal, vielleicht faul. Habe ich vielleicht auch schon mal festgestellt und bin ich vielleicht manchmal auch selber.
Ja. Du benutzt auch Leftpad, oder?
Ich benutze auch Leftpad. Ich habe Leftpad damals geunpublished. aber vielleicht hat man das auch im Java-Bereich. Es kann sein.
Ich würde sagen, da hat man eher das Gegenteil davon.
Ja, im Java-Bereich habe ich des Öfteren Diskussionen geführt, warum man jetzt unbedingt Commons lang einbinden muss. Das kann man doch alles auch mal selber schreiben, weil der Runtime-Footprint ist ja viel zu groß von sowas. Aber egal.
Häufig ein großes Problem bei Server-Anwendungen.
Ja, es war in dem Fall eine Client-Anwendung, aber es ist ein schönes Client.
Genau, also funktionale Programmierung, um darauf zurückzukommen.
Oder zumindest Konzepte der funktionalen Programmierung.
Ja, ja, also du willst damit sagen, dass Revolutionen im Mainstream stattfinden, die so aussehen, dass funktionale Programmierung da mehr Einzug hält. Kann man das so zusammenfassen?
Ja.
Weil die funktionale Programmierung wurde ja nicht revolutioniert.
Nein. Also es geht mir darum, welche Programmierkonzepte kommen im Mainstream an, sind im Mainstream verfügbar und werden vom Mainstream angewendet. Und wenn man sich jetzt so Stochastic Overflow anguckt oder mal den Baldung zum Beispiel, wie spricht man den eigentlich aus?
Keine Ahnung. Eugen heißt der auf jeden Fall mit Vornamen.
Wenn man sich den Eugen mal anguckt, dann wird das mehr und mehr, wait for it, idiomatisch.
Okay, den Punkt sehe ich. Ich wollte ihn dir erst in der Luft zerreißen, offen gestanden.
Ich habe es an deinem Tonfall erkannt. Weil von daher habe ich so ganz vorsichtig habe ich argumentiert und habe geguckt, wie du reagierst und wie weit ich noch gehen kann. Da habe ich so Domianesk, und da habe ich dich mal wieder ausgekontert. Guck mal, ich lehne mich jetzt hier zurück und kassiere und dann kann ich hier keins weiter. Ich kann nicht einfach, ich lese dich wie ein Buch.
Aber dann habe ich so darüber nachgedacht, wie ich vielleicht vor keine Ahnung, wann kam
Java 2 Wochen? 8?
Nee, wann kam Java 8? Keine Ahnung, wie ich vielleicht vor 5 Jahren oder vor noch längerer Zeit programmiert habe und wie ich heute programmiere und wie mir einfach so das Flatmap und das Reduce einfach so aus den Händen fließt und früher ich gesagt hätte, mach mal bitte eine Schleife dahin, dann verstehe ich das besser.
Ja.
Ich glaube, wir sollten uns da nicht zu sehr darauf versteifen, das immer schon als funktionale Programmierung zu bezeichnen, weil nur wenn man jetzt über eine Collection irgendwie streamen kann, würde ich jetzt nicht sagen, dass Java irgendwie wahnsinnig funktional geworden ist dadurch.
Deswegen habe ich ja versucht, möglichst schön, dass du jetzt die eine Gruppe der Menschen abholst, die das jetzt sich ich ja.
Ja. Ich habe ja gesagt, ich will es nicht in der Luft zerreißen, aber ich darf ja wenigstens mal eine Ecke abreißen, oder?
Nein, natürlich ist Java jetzt keine funktionale Programmiersprache. Natürlich nicht, aber zumindest redest du mit funktionalen Menschen, die zerreißen die das in der Luft, aber redest du mit den imperativen Leuten, die sagen, oh mein Gott, das ist mir aber viel zu abgefahren. Mhm. Aber das heißt, es ist eine gewisse Bewegung da und man trifft sich da irgendwo.
Ja, aber also wenn ich jetzt auf meinen jetzigen Programmierstil blicke, dann würde ich auch sagen, dass der sich durch diese Änderungen schon deutlich verändert hat und ich weiß es nicht, ob zum Besseren, aber ja.
Natürlich, bei deinem, also wo du bist, ist vorne und das, also, und das geht immer noch nach oben. Also jetzt mal ganz ehrlich.
Ja.
The sky is the limit.
Wenn du das sagst, dann ist das so. Wie sieht's denn da im JavaScript-Land aus? Wir haben ja schon, wir sind ja eigentlich Vorreiter, ne? Also ihr habt's ja hier immer zuerst gehört und wir sprachen ja schon vor Jahren über eine kleine, aber feine Library mit dem Namen Ramda.js, mit dem lustigen klingenden Namen Ramda.js. Die ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch so ein bisschen das Cats, Type-Level-Cats von JavaScript, oder?
Ja, nee, nicht ganz. Nee, da gibt's noch andere Dinge. Ramda ist doch eher so ein Commons-Lang-Derivat eher, nur auf eher funktionaler Basis.
Okay.
Also, Punkt 1, die Doku ist unlesbar. das ist für mich, also, funktionale Programmiersprachen haben eins gemeinsam, die Doku ist, das sind Klammern, die von A nach B und von D nach C gehen und irgendwelche. Nee, also da muss man sich schon reinlesen.
Muss man sich ein bisschen reinfuchsen, ne?
Nein, Ramda ist fantastisch. Mag ich sehr gerne, aber so ganz unbedarft darf man da nicht rangehen, weil es wird sehr viel gecurried. Und also ich habe eine Funktion, wo ich schon mal auf Verdacht mal einen Wert reingebe, dann kommt eine Funktion zurück, wo dann ein Parameter schon angewendet ist und ich kann dann auch dann vielleicht noch mit den restlichen beiden anwenden. Function Currying halt. Was dann aber letztendlich identisch ist, zumindest in dem Fall mit dem Aufruf mit 3 Parametern. In dem Fall. Und das muss man halt irgendwie alles wissen. Und dann gibt es dann noch Hilfskonstrukte, die das alles einfacher machen sollen, die es aber für den Einsteiger nicht ganz einfach lesbar machen. Aber also es hat sehr schöne, funktionale Helfermethoden und ist ich weiß nicht, ob es immer immutable ist, aber du hast halt sehr, sehr selten, wenn, ich glaube niemals so In-Place-Editing. Das heißt, du kriegst immer dann die neue Liste, das neue Objekt, das neue Dingen zurück.
Ist das nicht teuer? Oder ist das was, was sehr gut optimiert ist irgendwie? Also wenn man jetzt große Objektstrukturen hat, ist das doch bestimmt nicht so geil, wenn man da immer so Kopien von anlegt, oder? Das sind ja dann wahrscheinlich auch so Deep Copies, oder?
Puh, das weiß ich nicht. Ist es teurer? Ja. Aber es kommt natürlich an, was ist dir jetzt wichtiger? Oder was dann, also was ist, du zahlst jetzt endlich auf maximale Performance ein, sondern auf wie nennt man das dann, Reasonableness. Also ich verstehe meinen Code besser und ich verhindere Bugs auf der anderen Seite. Also Stabilität versus, wenn ich jetzt die letzte Millisekunde raus squeezen möchte, ist es vielleicht das nicht, aber auf der anderen Seite ist ja immer das Versprechen der funktionalen Programmierung, dass ich da in der Runtime immer noch ein bisschen was drehen kann. Mhm. Also weiß ich nicht.
Die
also
Runtime wird wegoptimieren.
Ja,
und ist bei Java auch immer das Zauberwort, wenn man nicht mehr weiter weiß, sagt man einfach Hotspot optimiert das weg.
Nee, aber es ist ja zumindest in den in den Frontends, wo ich so unterwegs bin, hast du ja kleinseitig jetzt nicht so die riesigen Objekthierarchien oder Objektlisten. Mhm. Wenn du da mal mit 1000 Objekten in so einer Liste zu tun hast, das ist ja schon viel. Mhm. Und das ist halt immer noch mit dem Sternchen dran, immer noch relativ fix. Das sind jetzt ja kein Big Data Gedöns. Solltest du sowas haben, dann, es kommt natürlich mehr auf die Anforderung an.
Sehr klassische Consultant-Antwort, danke dafür.
Entschuldigung.
aber mal dann zurück, ich wollte uns eigentlich mit dem RAM da jetzt nicht auf die falsche Fährte bringen. Ich wollte eigentlich eher danach fragen, ob in JavaScript auch mehr funktionale Konzepte Einzug halten in der Vergangenheit oder ob das einfach immer schon der Fall war, weil JavaScript ja funktionale Anleihen schon immer
hatte. Ich denke, das war eigentlich immer schon der Fall. Also es ist eigentlich ist
da war ja, man einfach immer schon in the promised land, ne? Beim JavaScript.
Ja, selbstverständlich. Ist so. Ja, JavaScript ist ja eigentlich im Kern, zumindest hält sich dieses Gerücht, eigentlich eher ein Lisp-ähnlicher als Java-ähnlicher. Es wird ja immer so ein bisschen.
Really?
Das zumindest der Brandon Ike, der das dann erfunden hat, auch komischer Mensch, hat sich da eher von funktionalen Konzepten inspirieren lassen als von objektorientierten Java-Konzepten, obwohl der Name von der Marketingabteilung schon gesetzt wurde. Nee, aber das größte Ding ist ja, du hast die Function als First-Class-Citizen schon seit immer.
Ja. Ja, okay.
Und das macht ja schon viel mit so einer Sprache.
Das macht einfach was mit so einer Sprache, oder Holger? Das ist, das geht nicht einfach so spurlos an so einer Sprache vorüber.
Ich schaue dich einfach nur verständnislos an. Wie kannst du diese Emotion, die gerade hier mir innewohnt, ja, wie kannst du mir die einfach so um die Ohren haben? Du bist einfach so emotionslos.
Ich sehe,
was du bist die Bild-Zeitung dieses Podcasts hier, weißt du das?
Ja. Ich sehe dann, was du meinst, wenn du sagst, die Function ist First Class Citizen und weshalb da die Anleihe von Lisp ist, weil wenn du sagst, das hat Anleihen von Lisp, dann denke ich immer im ersten Moment an die Syntax von Lisp, dass die Lisp-like ist mit vielen, also mit Klammern außen und ne, Name und dann Parameterliste und so weiter und so fort. Das heißt, von der Syntax her ist JavaScript ja eher C-like. Also,
Ja, das ist richtig.
Deshalb entsteht vielleicht auch immer der Eindruck, dass es eher eine imperative Sprache ist, weil sie auf den ersten Blick halt C-like aussieht und nicht Lisp-like. Ja. Boah, merkst du, wie wir hier gerade uns die Programmiersprachen um die Ohren hauen?
Ja,
Mein Gott, ey. Ja. Mein Gott, da hätte ich aber nicht gedacht, dass das hier heute wieder so programmierphilosophisch wird.
Wie immer. Nee, das wollte ich sagen.
Also wenn du jetzt noch irgendwie den AST reinbringst, dann ist das die perfekte Folge für mich.
Ah, was denn?
Du weißt nicht, wie man scrollt bei dem Programm, du zoomst gerade ran.
Ist das so?
Ja. Holger versucht gerade mit seinem Reaper umzugehen und verzweifelt rauszufinden, wie viel wir schon auf dem Tab haben.
Aber warum? Mach doch mit zwei Fingern und dann ist
ja, das ist einfach kaputt.
Na gut, da muss ich immer, nee, und auch sonst ist, JavaScript hat ja auch eine Collection-API, wo ich nicht .stream aufrufen muss, zum Beispiel.
Das ist ziemlich nice.
Das ist ziemlich nice und ich kann auch mappen.
Da braucht man halt nur Lodash für, damit man irgendwas damit machen kann.
Ja, ich kann direkt auf so einer Collection kann ich mappen, filtern und reducen und kann sagen .find zum Beispiel.
Nice. Wenn du erstmal rausgefunden hast, dass das eine Collection ist, das Ding, dann kannst du das machen.
Das stimmt, ja.
Ja. Soll ich dir hier mein erstes Thema um die Ohren hauen oder hast du dein Pülleken auch schon ausgetrunken?
Achso, oder? Nee, hab ich noch nicht, aber Moment. Geh mal kurz, du kannst ja kurz dein Thema schon mal so ein bisschen anschwurbeln.
Es wird auf jeden Fall jetzt in einen Bereich gehen, wo wir uns beide nicht mit auskennen. Das sind ja immer die besten Themen.
Achso, war AWS gerade noch nicht genug?
Und mehr davon erzähle ich nach dem nächsten Bier, was ein absolutes Knallerbier gleich wird.
Das hier? Also ich habe hier ein IPA, das ist, glaube ich, eher ein New England IPA. Von Cloud Theory fürs VR-Check. Hier müssen wir mal gucken, ob das hier, das wurde mir irgendwann hochgelobt. Das ist nur ein Double Dry Hop IPA.
Das ist hier so ein bisschen oben so ein bisschen sandig. Da müssen wir, glaube ich, gleich nochmal Wasser drüber laufen lassen.
Es ist dir zu sandig?
Ja, findest du nicht?
Ich so.
Entschuldigung.
Ich soll da jetzt.
Oder was haben wir noch? Wir haben noch das Purple Haze.
Ja, das Double Dry Hopped India Pale Ale. Na gut.
Das sollten wir vielleicht am Ende trinken.
Das sollten wir am Ende trinken. Ja. Ich werde für den feinen Herrn-Konnoisseur werde ich jetzt hier ein bisschen Kaviar holen und werde etwas Wasser drüber laufen lassen und werde es noch. Ja. Du kannst in der Zwischenzeit noch etwas mehr das Thema.
Das Thema
anteasern.
Ja,
wir stolpern hier heute ein bisschen planlos rum.
Ja. Weil das ist, Nee, ich find's gut. Ich find's gut, Holger.
Achso, sehr gut. Na gut.
Ja, du musst dich mal muten, damit das gleich nicht laut ist. So, der Holger mutet sich und geht hier mal gerade das Bier sauber machen. Und
Was machst du denn, wenn du am Strand bist und Bier trinkst?
dann trink mal. Dann trink mal den Sand mit, oder was? Genau. Ich kann ja schon mal erzählen, was es gleich für ein knaller Thema gibt. Und zwar habe ich mir überlegt, Holger, du hörst mich, ne? Du hörst zu, oder? Der Holger ruft aus der Küche, dass er zuhört. Ich glaube, dass ich in den letzten Jahren die Art und Weise revolutioniert hat, wie man Infrastruktur macht.
Ich geh nochmal weg.
und da bin ich gespannt dazu, auch deine Geschichten vom Krieg wieder zu hören, wie das früher war und wie das heute ist. Denn ich denke, da hat sich doch einiges geändert, oder?
Infrastruktur, jetzt mal ganz ehrlich.
Ja.
Da wollen wir echt was?
Ja, ich habe da Punkte zu.
Ist der Sand entfernt?
Der Sand ist sehr gut entfernt. Dann lassen wir es mal aus der Flasche, aus der Dose. Das Cloud Theory von
Fürst Jacek.
Ich muss sagen, ist geil?
Ist geil.
Ist sehr geil, ne? Ich muss sagen, ich bin auch überrascht, ob der Konfusität der Folge, weil wir haben in der Pre-Produktion nur ein kleines Bier getrunken. Also wir sind schon deutlich besoffener in die Folgen reingegangen als heute.
Was lernen wir
daraus? Sind wir sehr chaotisch gerade. Ich glaube, das kommt so ein bisschen von dir, ehrlich gesagt.
das mag sein. Man weiß es nicht. Vielleicht.
Oh, das riecht schon richtig geil.
Das ist richtig geil, ja.
Oh, wenn man so ein kleines, schwachbrüstiges Pülleken gerade getrunken hat, und dann kriegt man hier so eine Fruchtbombe.
Jetzt mit dem Bier wird alles besser.
Ja.
Ja, guck mal, das ist ein Bier. Ja, guck mal, now we're talking. Das ist geil. Infrastruktur. Das muss ich zugeben, das ist, wenn ich so drüber nachdenke, welche Sachen kannst du nicht, welche Sachen würdest du gerne lernen?
Moment, bevor du weiterredest, du bist Fullstack, oder?
Ich bin auf jeden Fall Fullstack. Auf jeden Fall. Also das ist
Fullstack. Du bist Fullstack außer.
Fullstack ist mein Lieblingsbegriff. Ich finde das Infrastrukturthema finde ich für mich selber gar nicht so spannend. Habe ich bisher eher an mir vorbeilaufen sehen und ich kann da nur so von außen schauen. Also ich kann das. Wie hat man früher TM, Infrastruktur gemacht? Du hast Rechner beantragt, dann dauert es drei Jahre, bis du so einen Rechner gekriegt hast. Weiß ich nicht. Du hast einen wirklichen Betrieb, der irgendwie hinter einer Wand saß, wo du hattest Rechenzentren. Du hattest, keine Ahnung. Und heute ist es dann eher das Ansible-Skript oder das Puppet-Skript. Wobei ich noch nie mal, komm, ich entblöde mich jetzt, Unterschied Puppet-Ansible, könntest du mir jetzt erklären? Das, Kannst du das wirklich?
Ja.
sehr schön, na gut. Gut.
Ja, Ansible ist ja eher, sag ich mal, imperativ beschreibend, welche Schritte konkret gemacht werden sollen. Also steht dann zum Beispiel drin, je nach auch Betriebssystem, was du provisionieren möchtest, wenn du zum Beispiel eine Linux-Distribution hast, die irgendwie YAML als Package Manager hat, hast du entsprechende YAML-Befehle da drin, die Dinge installieren. Und dann steht da, okay, installier jetzt das, installier das, konfiguriere das, setz diese Umgebungsvariable, schreib da diese Datei aus diesem Template mit diesen Variablen hin. Wohingegen Puppet eher so eine Art deklarative Beschreibung des Zielzustands ist. Da hast du dann sozusagen, das ist, glaube ich, auch so Ruby-like, also in so einer Art Ruby-DSL, hast du dann ein Tomcat-Objekt zum Beispiel. Und da sagst du, der Tomcat soll auf dem und dem Port laufen und bestimmte Eigenschaften haben. Und der findet dann raus, wie für das entsprechende Betriebssystem, also was genau gemacht werden muss, um das zu erreichen. Der Nachteil dabei ist, dass man bei Puppet, glaube ich, ein Client auf dem Zielsystem laufen haben muss, wohingegen man bei Ansible einfach nur einen SSH-Zugriff, glaube ich, haben muss und das alles ausgeführt wird. Oh. Jetzt bist du platt, oder?
Jetzt bin ich platt. Da gibt's zwar, glaube ich,
noch Chef. Ich könnte nicht sagen, was Chef und Salt da jetzt wieder...
Salt sagt mir gar nichts, aber Chef ist da keine Ahnung.
Ja. Das ist aber ein sehr guter Punkt, was du da sagst, weil ich glaube, du sprichst da zwei wichtige Punkte an, die sich in den letzten Jahren wirklich von links auf rechts gedreht haben. Der erste Punkt ist, wie komme ich überhaupt an die Server? Ja, da hast du gesagt, okay, früher hatte man irgendwelche Betriebsabteilungen, wo man einen Antrag stellen musste, damit man überhaupt einen Server bekommen hat. Heute hat man halt sowas wie AWS oder vielleicht sogar Heroku, wo man noch nicht mal mehr was mit einem Server zu tun hat. Der zweite Punkt ist, wie provisioniere ich eigentlich diese Server und wie installiere ich meine Software da? Wo man früher vielleicht irgendwie eine manuelle Checkliste hatte nach dem Motto, log dich da mal ein und lad da mal das ZIP-File hoch. Und heute hat man halt einfach eine Automatisierung, die vielleicht über einen Build-Server sogar angestoßen wird. Und wo man im Endeffekt an dieser Vision des One-Click-Deployments irgendwie dran ist, dass man nur noch einen Knopf hat und eine grüne Lampe, die am Ende grün leuchtet oder eben nicht. Und dann weiß man, dass alles funktioniert.
Ja, ob man da schon so ganz ist, weiß ich nicht. Aber es geht in die Richtung. Ich habe jetzt gerade schon dabei erwähnt, dass ich selber ein bisschen weg von dem Thema bin, aber wenn ich so von außen drauf schaue, weiß ich nicht, ob das jetzt für so ein Projekt selber besser oder schlechter geworden ist oder sich das vielleicht in eine Richtung bewegt hat. Es ist halt auch wieder eine Komplexität, die ich da drauf schaufle, die irgendwie in dem Projekt da ist. Früher TM war es halt so, dass das...
War alles besser erstmal, oder?
Das auch, ja. Also ich musste 2-3 Jahre auf den Server warten, aber ich musste mich letztendlich nicht so wahnsinnig viel mit der Konfiguration auseinandersetzen. Gut, auf der anderen Seite des Zauns hatte der in sich natürlich auch Skripte gemalt.
Ja, und wenn dann was kaputt war, dann hast du halt einfach gesagt, ich geht nicht.
Na klar.
Hier ein Log-File, wenn du Glück hattest, und dann konntest du mal gucken, wie du weiterkommst, ne?
Ja. Nee, aber das ist, irgendwo hatte ich es mal, also mit Ansible provisionierte Jenkins-Seed-Jobs, mit denen man Jenkins-Jobs konfigurieren konnte. Und
Das führt dann ein bisschen zu weit.
Das war zu dem Zeitpunkt the way to go, aber das war halt von dem, ich kann einfach in Jenkins rumklicken und die 10 auf 11 drehen, war dann, Jenkins as a Service oder Jenkins as Code. Das hat zumindest für mich so dazu geführt, dass ich überhaupt gar nichts mehr angepasst habe, weil ich die Distanz war einfach viel zu groß.
Und ja, das ist für mich aber auch ehrlich gesagt so ein bisschen das richtige Problem mit der falschen Lösung gelöst, ne?
Also das kann sein, aber das ist aber das waren so Situationen für mich, wo ich gesagt habe, boah, irgendwie will ich mit so einem Zeug irgendwie gar nichts zu tun haben. Mhm. Es hat vielleicht ein Problem gelöst, aber ich habe das Problem vielleicht einfach nicht gut genug verstanden dafür.
Also ich persönlich mag das ja sehr gerne, wenn man so Tools hat, die irgendwelche Dinge tun. Mhm. Man so den Eindruck hat, boah, da passieren jetzt voll die komplizierten Sachen. Deshalb fand ich auch Bildtools immer so toll, weil die halt irgendwie, die fangen an und dann loggen die so ganz viel und dann machen die irgendwie Sachen.
Und da kommt noch ein Logo und schönes.
Genau, da kommt noch ein Logo und schönes. Und dementsprechend finde ich auch so Sachen wie Ansible irgendwie cool. Das beeindruckt mich halt so ein bisschen, wenn man so, weißt du, so Tools hat, die man so über irgendwelche Files irgendwie konfigurieren kann und dann machen die Sachen. Da habe ich irgendwie immer Spaß dran.
So Tools, die man über irgendwelche Files konfigurieren kann.
Ja.
Ach so. Na gut. Wie konfigurierst du sonst so?
Spracheingabe.
Über Spracheingabe.
Okay. Ja, hier, machst du noch nicht GTP-3 oder wie das heißt?
GPG. Ich hab's in der letzten Folge schon verrafft. Ich hab's GPL, GPL3 habe ich es genannt. GPT3 heißt es.
Ja. Das ist der Service, wo man mit Spracheingabe React-Komponenten erzeugen kann, ne?
Ja, das war nicht Sprache. GPT-3 ist, glaube ich, ein Ding, was natürlich Sprache übersetzen.
Ach so, okay.
Also Schriftsprache erstmal.
Okay. Zurück zum Punkt. Du sagst, du bist vom Thema Infrastruktur relativ weit weg.
Hm.
Aber würdest du denn trotzdem, oder hast du trotzdem wahrgenommen, dass da schon gewisse Umwälzungen stattgefunden haben, oder?
Ja, natürlich. Also das ist
Können wir da von einer Revolution sprechen?
Ich denke schon. Also da gab es ja mal eine Folge, die wir zusammen mit einem Gast aufgenommen haben, der wo bei mir hängen geblieben ist. Es gab Server sind was war der Unterschied? Pets und Kettle.
Ja.
Und das ist, denke ich, schon der Riesenunterschied. Also selbst wenn ich selber als Entwickler nicht mehr mich damit nicht auseinandersetze, sollte es diese Rollentrennung geben, für den Admin ist es dann eher Kettle. Also das Neuaufsetzen von einem Server geht schneller.
Mhm.
Also ja, das ist eine Revolution. Würde ich auch jetzt schon sagen. Docker spielt da natürlich auch mit rein.
Ja. Das wäre ein weiteres Thema gewesen, was ich auf meiner Liste gehabt hätte.
Zack, einfach abgehakt.
Müssen wir da gar nicht weiter drüber sprechen, weil das hat ja das Entwicklerleben mit revolutioniert, oder nicht?
Ja.
Also es ist so groß. Docker ist so groß, Holger, das ist ein eigenes Thema. Aber bitte, wir machen erstmal dein Thema, dein nächstes.
Sind wir schon durch mit deinem Thema?
Ja, wir haben ja zugestimmt beide, dass wir da eine Revolution erlebt haben. Und insofern bin ich da zufrieden mit, dass ich meinen Punkt hier so unkontrovers rübergebracht habe.
Boah, ich habe keine weiteren Themen mehr hier.
Du hast doch gesagt, du hättest da 5 Themen.
Ach so, richtig, ja. Was habe ich denn hier? Womit fange ich denn an? Womit fange ich denn an? Mache ich einfach von oben runter. Kann noch eins machen, Leute. Ich kann noch eins machen.
Mhm.
Das eine Thema wird den. Mit den. Ein Thema, was jetzt. Ja, das ist untechnisch. Vielleicht ist es deswegen sogar gut. Thema Content-Konsum hat sich für mich komplett revolutioniert in letzten paar Jahren.
Okay.
Beim letzten Mal haben wir über RSS-Feeds gesprochen, wir haben über E-Mail gesprochen.
Ja.
Und irgendwie auch darüber gesprochen, dass RSS so gar nicht mehr so relevant ist. Wir haben wir machen gerade einen Podcast im Sinne von Content-Konsum, Content-Erzeugung.
Mhm.
Ich selber schau keine RSS-Feeds mehr, schaue nur noch Videos. Das ist eine Revolution, ja, was, mit welchen Medien gehe ich denn um?
Mhm.
Und
ich sehe, du willst ja wieder die großen Bretter bohren.
Ja, ich muss gerade selber überlegen, wie krieg ich da jetzt den Dreh hin? Ich denke, dass Video als Format könnte im Business-Kontext noch interessanter werden, aber es ist halt für mich persönlich jetzt, also wenn wir so gucken, wir haben in der letzten Folge ja auch jetzt nicht nur von den technischen Dingern geredet, sondern auch von Tools, von irgendwas. Und das hat ja oft auch einen Einfluss auf die also auf die Geschäftswelt. Guckt ihr an, dass sowas wie wir bewegen uns von Newsgroups Richtung Richtung Facebook, Richtung Instagram und jetzt ist TikTok so ein Ding, wo quasi nur noch Videoschnipsel, Nonsens irgendwie geteilt werden.
Hat eigentlich die Allianzversicherung da schon einen TikTok-Kanal?
Ich denke.
Die sind doch da immer am Zahn der Zeit,
oder? Aber auf jeden Fall. Also ich glaube, die haben auch TikTok gekauft.
Ja.
Denke.
Ist ein interessanter Punkt.
Oh, interessant.
Ich glaube, was die große Herausforderung ist bei Videocontent, also ich habe gerade drüber nachgedacht, okay, Videocontent, da stimme ich dir zu. Ich selber konsumiere auch mega viel YouTube seit gut, ich würde sagen, 2-3 Jahren ungefähr. Habe ich früher nie gemacht, bin ich jetzt irgendwie neu drauf aufgesprungen, habe da irgendwie auch ganz banale Sachen wie die Tagesschau zum Beispiel abonniert und gucke seitdem öfter mal die Tagesschau. Ich habe früher nie die Tagesschau geguckt. Ich gucke überhaupt
kein. So siehst du auch aus.
Ja, ich gucke auch überhaupt kein normales Fernsehen mehr. Und das funktioniert für mich in so einem bestimmten Kontext. Du guckst
keinen Frauentausch?
Nein, im Moment nicht. Doch, ich gucke den YouTube-Kanal von Frauentausch. Und Bauer sucht Frau natürlich. Genau, und das funktioniert für mich sehr gut in so einem Kontext von, ich werde gerade morgens wach und gucke mir mal irgendwie so ein Video an oder ich sitze am Samstag auf der Couch und gucke mir die neue Game 2-Folge an. Ich benutze das aber noch nicht im Business-Kontext. Jetzt habe ich gerade darüber nachgedacht, was würde es denn bedeuten, wenn das im Business mehr ankommt? Und es gibt ja auch durchaus viele Tech-Videos. Ich glaube, was der Clou ist, wenn du einen guten Engineering-Blog haben willst, dann brauchst du als erstes Leute, die gut schreiben können. Und ich glaube, es gibt tendenziell mehr Leute, die gut schreiben können, als dass es Leute gibt, die ein gutes Video machen können. Das heißt, die Gruppe der Firmen, die Engineering-Content als Video abliefern können, ist gefühlt, würde ich sagen, viel kleiner als die Gruppe von Leuten, die einen guten Engineering-Blog machen können. Weil ich glaube, ein Video zu machen ist viel schwieriger, als einen Blogpost zu schreiben.
Ja, das ist es. Aber dann kommen wir nochmal auf letzte Folge zurück. Twitch ist ja, macht's relativ einfach Videomaterial zu produzieren, relativ, ist immer noch ziemlich schwierig, also für mich.
Es geht mir jetzt nicht um die Einstiegshürde, was muss ich tun, um überhaupt ein Video zu machen, sondern es geht mir darum, was muss ich machen, um ein gutes Video zu machen.
Nein, aber das ist ja, das ist eine größere Hürde als, wie schreibe ich einen Text? Da mache ich meinen Word oder meinen VS Code auf. Vielleicht muss ich noch Markdown lernen, im Zweifelsfall immer das. Und ich kann loslegen. Und das die Probleme, die ich da erstmal habe, wie ist mein Satzbau? Und dann kann ich mir schon über die Geschichte Gedanken machen. Bei Video ist erstmal das Tool auch schon ganz spannend. Also ich meine, wir müssen uns jetzt ja schon mit Reaper und der Routine-Matrix auseinandersetzen.
Aber da sind wir schon überfordert.
Und das ist nur Audio.
Ja.
Nur, worauf ich hinaus will, dass ich jetzt mittlerweile, ich habe früher halt nur, ich habe Blogs gelesen, habe RSS-Feeds gelesen, habe sehr viel Text konsumiert und jetzt ist es mit, das wäre vielleicht auch gleich noch ein Punkt auf meiner Liste, wenn ich hier schon deine Punkte wegsauge, sauge ich selber bei mir Punkte weg, Punkt lernen, wie lerne ich Zeug, sowas wie Egghead oder sowas. So Video-Content-Plattformen sind jetzt ja auch ein Ding.
Das ist ja auch auf unserer legendären AutoWirt.fm Trello-Liste ist irgendwo Lernen auch noch als Thema angeschlagen.
Ja.
Müssen wir auch mal irgendwann drüber reden. Aber da hast du recht, ja.
Ich weiß nicht. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da jetzt so wahnsinnig viele Punkte zu habe. Nur es hat sich für mich geändert, wie ich Content aufnehme. Und es hat sich, wenn ich so mal, Holger erzählt vom Krieg, wie es früher war.
Ja. Ihr hattet da kein YouTube, oder?
Wir hatten nur die Dishes. damals früher, der erste Job, Blogging, war damals auch schon herausfordernd aus mehreren Gründen. Erstmal, wo hoste ich das Ding? Wer schreibt denn? Wie schreibe ich denn? Worüber schreibe ich denn? Das ist natürlich, gut, vielleicht ist das jetzt auch eine Sache des Umfelds, aber ich glaube, das ist mittlerweile auch mehr im Mainstream angekommen. Blogging ist jetzt irgendwie, das kriegen mehr Leute hin. ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist, weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl, dass irgendwie das jetzt schon näher da ist und dass es halt ja vielleicht die erste Einstiegshürde jetzt eher ist, wie kriege ich irgendwie vernünftigen Video oder von mir aus Podcast-Content, also Audio-Content, wie kriege ich den hin?
Ja.
Vielleicht sind wir da an einer ähnlichen Schwelle wie beim Beginn des Bloggings. Das kam ja damals auch. Damals gab es doch so was. Gibt es das immer noch hier? Wie heißt diese Plattform? Das war nicht Twitter. Twitter war ja quasi Microblogging. Mhm. Und da gab es dann noch
so Jodel.
es war Jodel. Die gibt's immer noch. Ich finde die so absurd. Das finde ich nicht großartig. wie heißt, auch mit T, glaube ich. War das mit T? Auf so eine Plattform, da ging's auch um Blogging, aber auch irgendwo zwischen ausgewachsenem Blog und Twitter. Mhm. Die hatten sich da so eine Nische geschaffen. Ich weiß nicht mehr, wie sie hießen, verdammt. Auch jetzt, glaube ich, bei Yahoo.
Medium oder so?
Ja, gut, Medium ist natürlich jetzt auch so eine Sache. Medium ist jetzt, ein Medium-Blog sieht super aus. Du musst total wenig machen. Mhm. Und war es aber nicht, das, was ich meinte. Aber nee, komme ich nicht drauf. Nur damit habe ich mich quasi privat neben der Arbeit mit befasst und sowas wandert quasi in die Erwartungshaltung rein, wie ich jetzt auch in meinem Job, in meinem Projekt, in meinem Umfeld Informationen kommunizieren möchte.
Ja. Ich habe auch letztens bei Xing, habe ich mich mal wieder eingeloggt, um da meine E-Mail-Benachrichtigung abzustellen. Mhm. Und da habe ich jemanden gesehen, den ich vom Studium her kenne, der mittlerweile so ein Managing Consultant bei Consulting Bude X ist. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt Accenture oder
Tumblr. Irgendwas.
Tumblr, ja.
Okay. Tumblr hießen die.
Ah, okay.
Sagt er erst noch was?
Sagt mir noch was, aber eher so im Kontext, dass es so ein bisschen Insta-like ist mit so Fotogeschichten irgendwie. Foto.
Ja, ich konnte so kleine Seiten machen, aber das relativ zügig.
Okay.
Das ging fast so MySpace-mäßig.
Okay. So wie MySpace seinerzeit, verstehe. Ja, ist aber nicht so wie StudiVZ gewesen, ne?
StudiVZ? Warst du eigentlich mal bei StudiVZ?
Ja, klar war ich bei StudiVZ.
Also ich fand ja StudiVZ geil.
Ich fand es auch geil, dass man einfach Gruppen hatte, um ein Statement abzugeben.
Ja, ja, klar.
Weil man hat Gruppen nicht gehabt, um zu diskutieren, sondern einfach nur, um zu sagen, ich bin in dieser Gruppe drin.
Ja, ja, das fand ich super. Ja.
Zum Beispiel so die Gruppe der Leute, die Gruppen doof finden.
Ja.
genau, also auf jeden Fall Typ aus dem Studium, irgendwie bei Xing gesehen und der ist jetzt irgendwie bei, weiß ich nicht, irgendeiner großen Beratungsfirma und macht da den Podcast, wo dann so über agile Softwareentwicklung gesprochen wird und worauf man da achten muss, wenn man eine Firma ist, die von dieser Firma beraten wird und so. Und da dachte ich, ach, das ist ja interessant, dass selbst jetzt solche Firmen, ich weiß jetzt nicht, welches ist, jetzt sich an das Medium Podcast ran wagen, in Anführungszeichen, und da so Unternehmens-Podcast machen. Ich meine, InnoQ ist ein anderes Beispiel, die machen das ja natürlich schon. Die waren natürlich für die Ersten. Also, ne?
InnoQ sind immer die Ersten. Die sind, also.
Hier nochmal große Hörempfehlung. Abonniert den InnoQ-Podcast. Sehr, sehr guter Content.
Das ist richtig. Ja.
Genau, aber nichtsdestotrotz. Obwohl ich privat, in meinem Privatleben viele Podcasts höre, ich habe ja schon das ein oder andere Mal über den Stay Forever Podcast zum Beispiel erzählt, den ich total gerne höre, und ich gucke auch sehr viele YouTube-Videos, sind das beides Medien, die ich nicht für meine Tech-Weiterbildung benutze, ehrlich gesagt. Ich habe früher mal den Software Engineering Podcast gehört und auch den Nachfolge-Podcast Case, aber mir ist anderthalb Stunden Gespräch, ehrlich gesagt, zu zeitaufwendig, muss ich gestehen. Das kann ich nicht so konsumieren, wie ich das brauche. Wenn ich irgendwie was Neues lernen möchte, dann bin ich so, das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt, wenn ich irgendwie einen Blogpost sehe zu einem bestimmten Problem, was ich habe, dann bin ich so, dass ich diesen Blogpost angucke und eigentlich nur nach den Codebeispielen suche, weil ich eigentlich aus dem Code immer rauslesen kann, okay, passt das oder nicht? Und wenn ich nicht so selektiv gucken kann, sondern mir quasi so ein Gespräch anhören muss oder mir ein Video angucken muss, dann passt das nicht zu der Art und Weise, wie ich an Lernen oder an Problemlösen rangehe.
Das mag sein, das stimme ich dir fast zu. Erstes Gegenbeispiel, Egghead, funktioniert halt fantastisch, weil du halt so kleine Häppchen hast. Du hast ein Videoschnipsel von einer Minute, was du einfach mal runter gucken kannst.
Ja, Coursera habe ich ja auch selber erst im letzten Jahr.
Stimmt, Coursera, natürlich. Oder was mir bei YouTube einfällt. Also ich habe jetzt für, keine Ahnung, YouTube funktioniert für mich fürs Kochen, für Musik, für sämtliches und Rand.
Da möchte ich mal kurz einhaken. Kochen. Ich hatte dich letztens gefragt nach einem Rezept für Meatballs, Spaghetti.
Das hast du im letzten.
Ich muss es jetzt trotzdem nochmal erzählen. Ja. Und ich wollte einfach nur wissen, wie macht man die Soße für Spaghetti Meatballs? Und ich habe mir ein 15-Minuten-Video angeguckt, nur damit der ganz am Ende sagt, ja, und jetzt schüttet ihr passierte Tomaten da rein. Okay, die Soße ist einfach passierte Tomaten. Danke, das hättest du auch einfach ganz am Anfang jetzt einfach sagen können. Übrigens, ich mache jetzt hier Spaghetti Meatballs. Wer nur wissen will, wie die Soße geht, nimmt einfach passierte Tomaten.
Punkt. Hast du darauf geachtet, wie lange die denn einkocht? Welchen Wein hast du verwendet?
Ja, natürlich 10 Minuten. Und übrigens, ich habe ja schon mal das Wasser für die Nudeln angemacht. Habe ich das schon erzählt?
Nee, also ich weiß es nicht. Wir müssen uns das Video nochmal angucken. Ja. Also vielleicht ist da in den Nuancen wirklich, da passiert einfach noch ein bisschen was. Also wie hast du denn die Säure da reingekriegt?
Also ich habe ehrlich gesagt nach kurzer Zeit die Beschreibung aufgemacht, um einfach das Rezept zu sehen. Weil.
Nee, also das ist.
Ich glaube, hier sind wir gerade zwei Stühle, zwei Meinungen, Holger.
Ich glaube auch, also das ist für mich so ein Moment. Du hast einfach jetzt hier die Version ID, hast du nämlich jetzt über die weiß ich nicht, was man dabei bei Maven noch für eine Zeremonie machen muss. Du hast es auf jeden Fall falsch gemacht. Du hast auf jeden Fall die beiden Texte vertauscht. Ja. Da ist was umgefallen. Ja. Wir müssen mal zusammen kochen, glaube ich.
Du kannst auch gerne für mich kochen. Das fände ich auch okay.
Das, ich koche gerne, ja. Das kann ich tun, ja. Das,
okay, ja.
Ich wollte auf den Google, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Google
Reader.
Ja, auf den Google Reader. Auf den, das Video Portal vom Chrome Team.
Es gibt ein Videoportal vom Chrome Team.
Ich meine, es ist vom Chrome Team.
Warum haben die nicht einfach einen YouTube-Kanal?
Nein, es ist ein YouTube-Kanal, wo wo es Entwickler-Videos aus dem Chrome-Bereich gibt. Und da gibt es speziell so zwei Typen, die da auf sehr unterhaltsame und sehr unerwartet deep-divige Weise von irgendwelchen Web-Geschichten erzählen. Das ist da witzig lustig, einer sich gegenseitig einer eingeschenkt, um dann plötzlich dann doch im C-Source Code zu landen. Das ist der Wahnsinn. Und finde ich richtig geil. Aber ansonsten, ja, weiß ich nicht, habe ich jetzt, dass ich so wahnsinnig viel mir Entwicklervideos angucke, stimmt. Dieser Content-Typ wird schon genutzt. Also ich kann den schon auch dafür verwenden.
Ja.
Das, ja.
Ich würde dir zustimmen, dass ich auf jeden Fall meine private Nutzung oder mein privater Konsum von Medien und Content stark geändert hat in den letzten Jahren. Ich glaube aber ehrlich gesagt, da bin ich so ein bisschen Late Adopter auch, was YouTube angeht. Ich meine, wenn jetzt der Andreas hier wäre, der würde natürlich wieder was erzählen. Wie das eigentlich geht mit YouTube.
Mhm. Ja, aber komm, du hast mit Andreas zusammen das Videoformat gemacht.
Ja, okay.
Und das war ja nun mal auch ein bisschen Arbeit, oder? Also es war Arbeit, das zu machen, und es war arbeitsrelated.
Das stimmt, aber es wäre auch, Confession, muss ich jetzt hier mal bringen, es wäre wahrscheinlich nichts, was ich mir selber im Nachhinein nochmal angucken würde. Also es ist was glaube ich, ganz witzig ist, wenn man dabei ist und wenn man so ein bisschen mitkommentiert. Aber für meine eigene Herangehensweise wäre es dann doch zu chaotisch. Ich brauche, wenn ich Videos gucke, schon etwas, was sehr stark redaktionell vorbereitet ist. Deshalb, ich gucke zum Beispiel auch, ich habe früher sehr gerne Videos von der GameStar geguckt, weil die immer sehr gute Preview-Videos und Test-Videos gemacht haben, die halt redaktionell vorbereitet waren und dann so durchgeskriptet waren. Und in der in der letzten Zeit machen die sehr viel so, ach komm, wir setzen uns mal zusammen und dann reden wir mal drüber, so wie wir beide jetzt hier.
Furchtbar.
Und das mag ich deshalb nicht so gerne, weil ich, was ich gerne gucke, sind kommentierte Spielszenen, wo man halt sieht, so funktioniert dieses Spiel und jemand, der sich wirklich mit dem Thema auskennt, der sagt, okay, hier sieht man das und das und das kann man jetzt so und so einordnen oder man sieht jetzt im Vergleich zu dem und dem Spiel, ist das und das besser gelöst, das mag ich total gerne. Mhm. So, also wirklich sich so mit diesem Medium so ein bisschen auseinandersetzen und das so ein bisschen in Kontext setzen. Mhm. Aber diese neuen Videos sind halt, da unterhalten sich zwei Leute und es wird einfach so ein Video, was nichts damit zu tun hat, nebenbei abgespielt.
Ja, das ist und, ja, glaube ich, also eher so Corona-bedingt.
Ja, aber also, ich, der Punkt ist halt nur, ich mag halt diese Art von Videos, die halt sehr gut vorbereitet sind. Und deshalb habe ich auch vorhin gesagt, ich glaube, wenn Unternehmen jetzt anfangen wollen, mehr in diesen Bereich zu gehen, dann wird es sehr wenige geben, die das auf dem Niveau machen könnten. Hm. Weil man halt Leute braucht, die wissen, wie man Videos macht und nicht Leute, die wissen, wie man programmiert.
Ja, das ist richtig, aber ich vermute immer noch, dass dieser Skill zumindest ein bisschen mehr noch in die Unternehmen reinwächst.
Meinst du?
Also genauso wie der Blogging-Skill in die Unternehmen reinwächst oder reingewachsen ist. Also nicht ganz so stark und ich glaube auch fast, also es hängt ja, also zumindest 20-30% davon ist ja Tooling. Ach. Also keine Ahnung, ein Screencast aufnehmen geht jetzt ja auch schon. Mhm. Ich erkläre den Leuten, wie meine Software funktioniert.
Ja.
Ich erkläre, also so Erklärdinger, was, also das, darauf läuft es ja fast hinaus. Ich muss ja jetzt keine, jetzt müsste ich kreativ werden, aber da habe ich jetzt, boah, weiß ich nicht.
Ja, also ich glaube, wir werden das sehen, wie sich das weiterentwickelt. ja, ich bleib dabei, dass es, ich glaube, dass es ein Video zu machen doch um Längen schwieriger ist, ein gutes Video zu machen, um Längen schwieriger ist, als einen guten Text zu schreiben.
Da bin
zum
ich
Beispiel, bei dir. Zum Beispiel, also ein Punkt, der zum Beispiel
du hebst mega. Deine Hände.
Ich hebe meine Hände zum Himmel, weil ich empört bin. Hm. Eine Sache ist zum Beispiel einfach, wenn du einen Blog schreibst, kannst du auch als Nicht-Native-Speaker sehr leicht englische Leser erreichen, weil die meisten Leute ganz okay auf Englisch schreiben können. Auf Englisch 15 Minuten lang ein Video zu sprechen, ist ein bisschen schwieriger für jemanden, der kein Native Speaker ist.
Ja gut, aber Untertitel funktionieren, automatische YouTube-Untertitel funktionieren ganz okay.
Aber glaubst du dir wirklich, dass jemand sich dein JavaScript-Video anguckt, wo du auf Deutsch was über JavaScript erzählst und der guckt sich dann den englischen Untertitel dazu an?
Ja, klar.
Hallo, ich bin der Holger und jetzt erzähle ich euch mal hier ein bisschen.
Hallo, I'm the Holger.
Ja, keine Ahnung.
Ja, nee.
Ich glaube, habe ich dich überzeugt?
Ja, du hast alles rausgepackt und du hast mich überzeugt.
Ja.
Na gut.
Ja.
Stunde 12. Du hast noch ein Thema.
Ich habe noch drei Themen.
Ich habe auch noch drei Themen.
wir könnten ja kurz das Docker-Thema besprechen. Das geht, glaube ich, schnell. So wie alle Themen. So wie alle Themen bei uns schnell gehen.
Nee, komm, mach das nächste Thema.
Nicht das Docker-Thema. Warum? Weil wir es schon so oft hatten, oder was?
Wir haben es ja gerade schon angerissen.
Ja, okay.
Aber
es ist ein wichtiges Thema.
Docker ist ein.
Weil da hängt auch wieder Testcontainers dran. Da können wir wieder so einen kleinen Augenzwinkern zu der Test-Frameworks-Folge machen.
Ja, Hammer. Das ist aber Hammer, Haken dran. Leute, stellt euch das vor, wahnsinnige Testcontainers-Witzchen und Test-Frameworks-Dinger. Ich kann auch noch mal erklären, Unterschied Framework und Bibliothek, kann ich auch mal kurz erklären. Das nächste Thema,
komm. Na gut. Das nächste Thema, ist das schon, soll ich dann schon das Glaskugel-Thema? Also die anderen Themen, die ich habe, die sind nicht so spannend, ehrlich gesagt. Was sind alles Themen?
Oh, du hast ich habe noch spannende.
Können wir nicht lieber über Docker reden?
Ich habe noch, also.
Ja, komm, dann mach noch ein spannendes und dann hau ich die Glaskugel-Sachen raus, die gar nicht so glaskugelig sind.
Na gut, aber das ist jetzt ein Thema, was sehr naheliegend ist.
Ja.
Revolution, Remote Work.
Okay, das lässt mich jetzt richtig kalt, Holger, ehrlich gesagt. Da habe ich ein bisschen mehr von dir erwartet.
Vor allem lässt sich das kalt, ey. Das ist doch dein Traumthema.
Ja.
Also speziell in letzter Zeit, Remote Work klappt einfach, Punkt.
Wenn ihr den Holger kennen würdet, ne? Wenn ihr wüsstet, was ich mir von dem immer anhören muss. Ja. Jede Woche frage ich den Holger. Ich mache mir auch Sorgen. Ich bin auch ein guter Freund. Ja, ich frage auch immer nach, wie geht's dir? Ich mache mir Sorgen. Geht's dem Holger gut oder was? Hier neue Situation zu Hause. Und so. Jede Woche frage ich, Holger, wie geht's? Und jede Woche höre ich mir an, ja, ist ganz okay, aber irgendwie, Und jetzt haust du hier raus, mir geht's ja, ist ja super und Remote Work und ich bin der größte Fan aller Zeiten.
Das habe ich nicht gesagt. Das sind zwei verschiedene, das missinterpretierst du. Sagen wir mal, ich hätte fast damit gerechnet, dass es gar nicht funktioniert. Mhm. Also im Sinne von überhaupt gar nicht. Nur jetzt haben wir jetzt halt diese Situation, aufgrund dieser globalen, es musste nur eine kleine globale Epidemie kommen, dass sowas wie Remote Work quasi zumindest in unserem Sektor allgegenwärtig ist.
Ja.
Es funktioniert. Es funktioniert nicht ohne Fallout.
Ja.
Also die Kaffeeküche fehlt mir trotzdem. Mhm.
Es fehlt mir trotzdem. Naja, aber ich sage ja immer wieder, wenn du das sagst, sag ich dazu, guck dir mal deine Kaffeeküche bitte an.
Nein, das ist meine Kaffeemaschine ist sehr geil. Aber da hängt ja noch mehr dran, an der Kaffeeküche den Bene zu treffen. Das ist, um zu sagen, was machst du denn da gerade für geiles Zeug? Hey, komm, ich bin hier gerade Ansible-Skripte am Hacken. Um mir den Jenkins mal richtig ordentlich aufzusetzen. Das fehlt mir. Das fehlt mir durchaus. Ob ich das eine komplett gegen das andere tauschen möchte, weiß ich nicht. Aber so ein bisschen von dem, das ist jetzt wieder Heulen auf hohem Niveau, aber das ist, und darum geht's mir auch gar nicht. Das ist, also für mich persönlich klappt das ganz gut. Ich bin überhaupt überrascht, dass es in dieser Form klappt. Bin ich hundertprozentig da zufrieden mit? Nein, aber es ist ganz okay. Mhm.
Ich glaube, du, je länger das läuft, desto mehr freust du dich, glaube ich, damit
das an. Das kann von mir aus.
Jetzt hast du ja schon so einen total tollen Stuhl hier gekauft.
Ich habe mir
den wir gar nicht in der Vorproduktion oder in der Vorrede genügend gewürdigt haben.
Ach komm, das ist ein Billo-Stuhl, aber er knarzt nicht übrigens. Weil, guck mal, ich wippe hier rum, der knarzt nicht.
Richtig geil, richtig geiler Stuhl.
Ja, geil. Nee, aber dass das halt jetzt funktioniert, dass das gut hier Consulting-Zeug, dass das mit vielen, vielen Kunden funktioniert in Branchen, wo man vorher gedacht hat, Das kann nicht funktionieren und es ist uns jetzt so, dass es dass auch die Leute aus diesen Branchen gar nicht mehr so richtig dahin zurück wollen.
Ich finde das, ich habe da so ein Blitzlicht, was nicht so richtig zum Thema passt, aber ich finde das immer interessant.
Du möchtest über Docker reden.
Docker hat ja doch irgendwo. Nein.
Ich reiße mich zusammen. Jetzt habe ich mich fast verschluckt hier. Verdorri noch eins.
Ich finde das immer mega krass, wenn es diese Situationen gibt, die jetzt nicht unbedingt Corona-bedingt sind, aber generell, wenn es im Arbeitsleben Situationen gibt, wo plötzlich alles, was vorher gesagt wurde, egal ist und einfach nur noch geguckt wird, dass irgendwas läuft. Also jetzt früher war es mal in einem Projekt, wo man vielleicht gesagt hat, okay, dieses Projekt ist das allerwichtigste Projekt. Alles andere ist völlig egal. Und auf einmal war alles möglich in dem Projekt. Und ich finde, Corona ist auch so eine Situation, wo man sagt, so vorher, Homeoffice, habt ihr irgendwie noch alle Tassen im Schrank? Und dann kommt das und dann noch so, ja, Homeoffice, alles klar. Nächste Woche sind ja alle im Homeoffice, so weißt du. Und das finde ich irgendwie, also wenn es irgendetwas gibt, was daran, dass man da Gutes dran dem abgewinnen kann, ist es, dass es vielleicht noch mal viele Leute dazu gebracht hat, diese Einstellung zu Homeoffice-Arbeit zu überdenken. Ich meine, auch bei Homeoffice gibt es dann wieder die Studie und die Studie, die sagt, das ist gut oder das ist schlecht. Ja. Ich glaube, das ist eine Typsache und ist auch eine Sache der persönlichen Lebenssituation. Aber wenn Arbeit einfach flexibler wird und mehr auf die Bedürfnisse von Menschen eingehen kann, wie die heute leben und wie die arbeiten und so weiter, dann ist es eine gute Sache.
Wahnsinn, ey, du haust hier so das Remote-Work-Manifesto raus. Ja. Das ist einfach der Wahnsinn. Das hast du am Stehen. Ja. Also, cool,
genau. Ich habe ja auch immer gesagt, also für mich persönlich war das eine super Entscheidung, ins Homeoffice zu gehen. Ich fühle mich damit total wohl. Ich mag meine Arbeit, so wie sie jetzt ist, total gerne. Und klar, dass ich jetzt zum Beispiel dieses Jahr meine Kollegen gar nicht sehen konnte. Wir hatten ja sonst immer einmal im Jahr so ein World-Meeting, wo alle zusammengekommen sind. Und ich war auch dann ab und zu mal zum Beispiel im Office in Berlin, weil ich da halt mal einen Termin hatte oder so. Das ist schon krass, muss ich sagen, dieses Jahr. Also das ist für mich die Auswirkung von Corona, ist nicht halt im Homeoffice zu sein, sondern meine Kollegen gar nicht mehr zu sehen. Und das ist schon heftig irgendwie. Habe ich heute so drüber nachgedacht. Aber ich kann jeden verstehen, der entweder sagt, es passt für mich überhaupt nicht, oder ich kann es mir nur zwei Tage die Woche vorstellen. Aber ich sehe da eigentlich nur positive Punkte drin, wenn es mehr Homeoffice gibt, ehrlich gesagt.
Ich auch. Also das ist auch in konservativen Branchen, kann man, sagt man da konservativ, von mir sagt man konservativ, es werden viele Möglichkeiten aufgemacht, also jetzt speziell in unserem Sektor. Ich kenne genug Leute aus Nicht-IT-Bereichen, die vielleicht auch mal konservativ, mal nicht so konservativ sind. Und da wird dann einfach, es funktioniert nicht, Punkt. Wir machen das gar nicht. Ich wollte das nicht mal ausprobieren. Warum soll man es denn ausprobieren, wenn es nicht funktioniert?
Ja.
Und da, keine Ahnung.
Ja.
Zwei Schüler eine Meinung, wie langweilig.
Ja, da sind wir ein bisschen eine Meinung, glaube ich.
Ja.
Aber war ja zu erwarten, oder?
Den einen Punkt haben wir schon so ein bisschen angesprochen. Dann habe ich noch den letzten Punkt, aber der ist sehr umfangreich.
Okay.
Wir haben ja schon eine Stunde 20, oder?
Ja. Ich kann ja sonst nur den Glaskugelblick noch wagen und sagen, was aus meiner Sicht die Revolution ist, die kurz bevorsteht, auch wenn wir sie hier schon mehrmals genannt haben im Podcast. Und da kannst du ja, falls du noch eine andere Revolution hast, die du meinst, die kurz bevorsteht, kannst du das auch noch sagen. Ich denke, die nächste Revolution, die ganz kurz bevorsteht, sind die Cloud-IDEs. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, aber GitHub hat was rausgehauen. Wir haben CodeSpaces, heißt es, glaube ich. Mhm. Wir haben Gitpod besprochen gehabt. Wir haben bei JetBrains, letztens habe ich da was gesehen, dass da auch irgendwie was geht. Es gibt JetBrains Spaces, wo ich mir vorstellen kann, dass das auch irgendwie Hand in Hand geht. Und ich glaube nach wie vor, dass wir in 5 Jahren nicht mehr mit IDEs auf unseren Rechnern installiert arbeiten werden, sondern uns nur noch auf irgendeiner Webseite einloggen und dann anfangen zu programmieren.
Ich war damals schon nicht so davon überzeugt. Also ja, ich glaube, das wird kurzzeitig abheben, aber ich glaube nicht, dass das ein nachhaltiger Trend wird. Wir werden das in 5 Jahren sehen, wenn du mir eine lange Nase machst. Also meine Befürchtung ist, was heißt Befürchtung? Also ich vermute ja, dass das wird's geben, aber es wird trotzdem wieder der Weg zurück zu installierten IDEs geben, die vielleicht bestimmte Compute Resources in der Cloud nutzen, die vielleicht den Language Server in der Cloud haben oder keine Ahnung, also irgendwas, was Sinn macht, in die Cloud auslagern, aber glaube ich nicht.
Okay. Hast du denn eine andere Glaskugel-Revolution, die kurz bevorsteht?
Jetzt muss ich die natürlich raushauen, obwohl ich da auch nicht so wahnsinnig von überzeugt bin. Noch nicht. Ich muss natürlich von der Low- und No-Code-Revolution sprechen.
Ah, natürlich.
Ob die wirklich so bevorsteht, weiß ich nicht. Nur die meandert sich so langsam in den Bereich, wo sie langsam interessant wird.
Ich habe da neue Punkte zugesammelt. Als du das erste Mal erzählt hast, das Thema, habe ich gesagt, was ist das für ein Schwachsinn, das machen wir nicht.
Ja.
Mittlerweile habe ich da mehr Punkte zu. Ich glaube, wir sollten da demnächst wirklich mal die Folge zu machen.
Okay.
Weil ich sehe da mittlerweile die Nische, wo ich glaube, dass das Sinn macht, ja.
Ja, ich hätte fast so den Nische-Wortwitz gemacht. Also ich kann mich kaum fast noch zurückhalten. Ich habe heute noch was gelesen von einem, da suchte die Firma eines Kollegen suchte einen Software Language Specialist. Was ist denn das?
Okay.
Und die bauen selber einen
Software für Kühlschränke.
Software für Kühlschränke? Nein, die bauen. Ich weiß gar nicht, wofür die was bauen. Irgendwas, glaube ich, auch im Finanzsektor. Und die bauen aus Gründen ein No-Code-Tool, mit dem man sich irgendwas zusammen konfigurieren kann.
Ah ja, okay.
Und da brauchen die irgendjemanden, der
sich halt... Klick dir deine Börse.de.
Ja. Die interessiert dich die Firma jetzt? Möchtest du?
Das weiß ich ja nicht, ob du was dazu sagen darfst. Wahrscheinlich
ist es eher so... Twitter, die Firma nennt sich Brighter, aber ich kann jetzt nicht zu sehr... Ich weiß nicht, sind ein paar Leute dabei, die ich über Twitter und zum Teil auch persönlich kenne. Hm. Da ist... Nur ich weiß nicht so ganz genau, das ist jetzt ein bisschen peinlich, ich weiß nicht ganz genau, was die machen. ich habe nur heute die Stellenanzeige gesehen und da sucht man Leute, die fließend AST sprechen.
Also was für mich.
Also was für dich. Und
da könnte ich vielleicht mich mit Kent Beck zusammen mal hinsetzen, dann können wir endlich mal Limbo richtig umsetzen.
Ich denke auch, ja. Nee, aber die bauen so ein No-Code-Tool und haben da offenbar ihre Nische mitgefunden. Mhm. Aber es ist natürlich dann auch wieder domänenspezifische Sprachen und DSLs. Sind DSLs abgehoben so richtig? Also DSL.
Ich war kurz davor, auch das Model-Driven Development-Thema nochmal aus der Mottenkiste rauszukramen. Aber ich hab's mich nicht getraut.
Wann kommt das eigentlich?
Das könnte vielleicht dein Vorschlag für die nächste Revolution sein. Model-Driven Development, diesmal aber wirklich.
Ich glaube auch, XML ist wer so meins. Ja. Weil, also XML in cool.
Vielleicht
XML JSON? XML mit Emojis.
JSON oder YAML?
YAML geht ab. So, ich glaube, konfuseste Folge aller Zeiten.
Das war gerade das Abschieds-So. Ihr wisst, dass die Folge jetzt zu Ende ist.
Das war ein Abschieds-So. Ja. Ja, hast du noch Punkte, die du gerne anbringen möchtest?
Ich hätte noch den sehr unkontroversen Punkt, CI-Systeme sind revolutioniert worden in den letzten Jahren. Das hatten wir ja auch schon lang und breit in der eigenen CI-Server-Folge diskutiert. Mhm. Und ich hatte
das war für mich auch eher jetzt so eine Folge, wo wir so ein bisschen Revue passieren lassen. Mhm. Wir treten so ein bisschen aufs Bremspedal und wir schauen mal so und reflektieren.
Ja, wir werden ja bald die AutoWeird FM 4-Jahres-Folge haben und traditionell schauen wir ja immer in den Jahresrückblicksfolgen zurück, wie das Jahr so gelaufen ist und gehen nochmal die ganzen Folgen durch. Wird diese Folge eher eine Folge sein, wo wir sagen, geil, da haben wir richtig abgeliefert, oder ist das eher so eine Folge, wo wir sagen, da weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, worüber wir da geredet haben.
Ich glaube, das wird eine Folge sein, wo wir sagen werden, da waren wir ja mal nüchtern.
Ja.
Nee, weiß ich noch nicht. Also ich kann das während der Folge kaum beurteilen. Ich habe mir...
Also du lieferst hier immer ab, Holger. Was du hier immer raushaust, ganz ehrlich.
Benedikt, das, was du hier so ablieferst, das geht auf keine Ruhe.
Du hast wenigstens immer eine Liste. Eine Liste mit Punkten auf deinem Handy. Ich habe ja noch nicht mal eine Punkteliste.
Ich habe noch nicht mal ein Handy. Nein, ich habe mir letztens noch mal so ein paar ältere Folgen angehört.
Ich
habe mir die Test-Frameworks vorgenommen.
Die erste LP hast du dir angehört.
Und ich musste, als ich mir das angehört habe, ich musste teilweise sogar über meine Witze lachen. Ich dachte mir, was ist denn los? Also, das ist ja meine Fresse. Ja,
sehr geil.
Was ist denn das für ein Typ? Der ist ja sogar witzig. Ja. Er hat so eine, ja, egal. Irgendeine andere Folge habe ich mir auch angehört. Und das, ich glaube, nach der Test, ich weiß nicht, was ich nach der Test-Frameworks-Folge gesagt habe. Wahrscheinlich habe ich auch gesagt, das ist scheiße, aber dann jetzt mit ein bisschen Abstand fand ich die auch ganz gut. Von daher weiß ich nicht.
Ja.
Ja. Wird die Zeit zeigen?
Die Zeit wird es zeigen.
So was. Ist das so ein Star Trek-Zitat einfach mal einbauen? Ja.
Ich glaube, damit gehen wir hier mal ins Ziel, oder? Mehr haben wir nicht mehr. Ich wollte dazu noch sagen, ich finde es trotzdem gut, sich ab und zu einfach mal mit dem Stand der Industrie so ein bisschen auseinanderzusetzen, das so ein bisschen zu reflektieren, was eigentlich passiert, weil ich finde, man ist immer so jeden Tag auf der Arbeit so im Klein-Klein und überlegt jetzt gerade, weiß ich nicht, warum jetzt mein Request da gerade nicht durchgeht, weil auf dem Server irgendwelche Header nicht gesetzt sind oder so. Und dann ist es irgendwie... Also man hat selten die Gelegenheit, einfach mal so zu sagen, okay, ich versuche mal über das große Ganze nachzudenken und wo stehen wir, wo gehen wir hin. Und insofern würde es mich freuen, wenn ihr da draußen dann auch jetzt sagt, ach, das war ein ganz nettes Gespräch, das hat mich auch nochmal so ein bisschen dazu angeregt, darüber nachzudenken, was hat sich eigentlich geändert in meiner Arbeitsweise in den letzten Jahren oder generell in meinem Konsum von Medien oder weiß ich nicht was.
Hat sich vielleicht gar nichts geändert, kann man das sagen? Oder vielleicht denkt ihr einfach mal, also nochmal kurz drüber nach. Also was hat sich wirklich geändert?
Oder ist das vielleicht alles nur hier alter Wein in neuen Schläuchen?
Vielleicht, ja, vielleicht. Ja, das ist, wenn man so drüber nachdenkt, ist es wirklich spannend.
Ja.
Also so dieser Gedanke, wie sah der Job aus, den ich vor 5 Jahren gemacht habe?
Ja.
An diesem Tag.
Ja.
Das ist ein spannender Gedanke.
Da habe ich auf jeden Fall noch keinen Podcast gemacht.
Das ist richtig, ja. Vor 5 Jahren haben wir das noch nicht gemacht. Na gut.
Wenn euch da was einfällt, dann wisst ihr, wo ihr es schreiben sollt. Einfach mal bei Twitter einen kleinen Tweet absetzen oder auf unserer Webseite kommentieren. Und ansonsten glaube ich, wir wünschen euch jetzt einfach mal eine gute Woche, eine gute Fahrt, was auch immer ihr gerade macht.
Leckeren Kaffee, leckeres Bier.
Genau, ein gutes Frühstück oder ein gutes Abendessen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ich sag einfach mal so. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Und nun, das, guck mal, das ist eine Testaufnahme.
Damit
die klippt aber schon so ein bisschen. Guck mal, die klippt und da müssen wir jetzt hier mal gucken, dass wir hier mal so ein bisschen weniger machen. Ich glaube, beide müssen wir so ein bisschen weniger, oder? Ist das?
Ich habe ja noch gar nichts gesagt.
Aber du bist trotzdem rot hier, ne?
Ich bin wieder klein und piepsig.
Ach so, ne, guck mal, so gefällt mir das. Sag doch mal was.
Soll ich was sagen?
Ja.
Ich glaube, ich bin klein und piepsig.
Ja, du musst auch mal deine Stimme erheben.
Ich erhebe gleich meine Stimme, aber erstmal möchte ich hier die Frage stellen, die ich mir extra für die Testaufnahme aufbewahrt habe, ob es nur mein Gefühl ist oder ob es tatsächlich so ist, dass auf diesem Tisch jedes Mal, wenn ich komme, noch mehr drauf liegt.
Das sagst du als derjenige, der ja irgendwie mit seinem Mikro-Tisch da in Holzheim jetzt am Start ist.
Der war aber sehr clean, oder? Als du
da hinkamst. Das war sehr clean. Da war
nichts drauf, was da nicht hingehört.
Aber was ist denn jetzt hier drauf, was nicht dahin gehört?
Stimmt eigentlich nichts. Keine Ahnung.
Da ist doch jetzt, weiß ich nicht. Gut, der Stapel ist jetzt ein bisschen da, wo du deinen Kopfhörer noch draufgepackt hast. Das sieht jetzt ein bisschen wild aus.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich könnte jetzt mal so ein Dreibein brauchen, um meine Handykamera einzuspannen, dann würdest du sagen, habe ich hier liegen. Kein Problem.
Ja, ich brauche die öfter.
Ja.
Ich verwende die.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, ich habe da einen Use Case für.
Ja? Hm? Und warum packst du das Dreibein dann, wenn dieser Use Case gerade nicht stattfindet, was vermutlich den größeren Teil der Woche so ist? Warum packst du den so lange nicht einfach irgendwo anders hin?
Das könnte ich tun. Es gefällt dir jetzt auch, darauf rumzureiten. Weil das ist schon so, dass dir das gefällt, so ein bisschen. Aber weil ich brauche den schon täglich.
Echt?
Mhm.
Mhm.
Ja, so dass ich den täglich brauche, ja. Ich mach dich mal ein bisschen lauter hier. Ja, du bist so, trotz deiner Frechheit hier, ja.
Trotz meiner anprangernden Art und Weise bin ich zu leise.
Ja.
Ich bin ein bisschen müde.
Du, aber du bist so müde, dass du mich durch die Folge tragen kannst.
Meinst du, wir hauen richtig was raus? Wäre das eine richtig geile Folge?
Na, ist eine Scheißfolge.
Ich glaube, du hast da wieder richtig geile Punkte. Ich habe wieder ja nur so ein paar halb aufgewärmte Punkte von letzte Woche, aber du hast wieder richtig was vorbereitet.
Was hast du? Sagst du diesmal auch wieder Programmiersprachen?
Da erleben wir schon die Revolution.
Geil, ja. Mhm. Was hast du jetzt zu einem Bier-Potpourri?
Ich bin richtig geflasht. Also,
das ist geil, oder?
Wenn ich sehe, was da auf uns zukommt, dann ja.
Ja.
Dann würde ich sagen, wir machen einfach nur Bier und dann direkt das Zwischenbier und dann direkt das Endbier in der Folge und mehr machen wir einfach gar nicht.
Denke, ja. Aber das Pülleken werden wir auch aus der Flasche trinken. Also ich bin zufrieden mit der Aufnahme jetzt hier.